Viel Spaß mit Fest und Flauschig wünscht Europa. Versicherung pur.
Baby, Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig geht gleich wieder los. Baby, Maxi an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Baby, Maxi an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig geht gleich wieder los. Baby, Maxi an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für einen Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikrofon.
Hey, es ist Skull. Freaky Olli und Funny Yanni. Hey.
Skull, Skull. Skull, Skull.
Skull, Skull.
Skull, Skull. Skull,
Skull. Skull,
Es ist der 10. November. Es ist wieder soweit. Funny Yanni und Freaky Olli sind da. Fest und flauschig in eurem Spotify.
Der total verrückte Podcast. Ja.
Mega gut drauf.
Die total verrückte Sause für die Ohren. Ich hoffe, ihr habt alle euren inneren Freakbaum schon geschüttelt für die nächsten 90 Minuten mit uns beiden.
Ich weiß nicht, ob es 90 Minuten werden. Es kann auch sein, dass es vielleicht länger wird, vielleicht kürzer wird. Das ist alles heute alles abhängig davon, wie freaky wir drauf sind.
Wie funky wir drauf sind.
Genau, wie funky wir sind.
Come on, hier mit dabei sein.
Ich hab richtig Spaß.
Jetzt geht's rückwärts, jetzt geht's rückwärts.
Ihr sitzt wie immer in der Shisha-Bar. Ihr habt euch eng zusammen, ihr habt gerade einen Apfeltabak aufgelegt. Ihr sitzt eng im Kreis. Die Bluetooth-Box glüht. Ganz kurz mal 90 Minuten, kein Capital Bra. Jetzt ist Zeit für Funny Yanni und Freaky Olli und unserem Podcast. Mensch, so gut gelaunt waren wir lange nicht mehr. Es wird Zeit für jetzt in dieser düsteren Herbstperiode, die einsetzt, die Leute ein bisschen nach vorne, ein bisschen zu schütteln, ein bisschen das Leben zu feiern, Jan. Jetzt bloß nicht einknicken. Noch nicht. Das kommt noch früh genug. Das kommt dann, wenn man in die Heimatstadt fährt.
Diese ganze Arbeitsbelastung, das ist wirklich, jetzt geht's auf Weihnachten zu. Der November ist nochmal der Monat, wo man nochmal durchatmen kann. Kurz vor Weihnachten, es wird stressig, spätestens ab Anfang Dezember. Deswegen jetzt heute am 10. November nochmal wirklich die Füße hoch, nochmal entspannen, mal den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, mal ein bisschen zuhören und mal ein bisschen relaxen im Kopf. Hast du das gesehen? Gerade heute Morgen ist ein Bundestagsabgeordneter zusammengebrochen von der CDU. Schwächeanfall am Rednerpult. Sollte eigentlich eine Rede halten über, jetzt das Thema, das ist blöd. Habe ich leider jetzt nicht auffliegen, aber
hard working, ist hard ungefallen. Play, und dann hat er vielleicht einfach mal die Pausen nicht eingehalten, ne? Weil die Jungs,
die Lenkzeiten einer Demokratie muss man auch da einhalten.
Und die Jungs da oben, die wissen ja auch, wie man so eine richtige Feier mal durchzieht. Und
ich weiß nicht, ob irgendwas Ernstes passiert ist, Entschuldigung. Also es kann sein, dass der da irgendwie heute jetzt einen
Herzinfarkt hat. Ich habe davon noch gar nichts
mitbekommen. Schwächeanfall. Ich habe das heute Morgen nur in der Zeitung kurz gelesen oder im Internet gelesen, dass da wohl ein Abgeordneter während der Rede zusammengebrochen ist. Sofort haben sich zivilcouragierte Abgeordnetenkollegen um ihn gekümmert. Ich hoffe, es geht ihm gut. Liebe Grüße.
Ist trotzdem, also ich weiß ja nicht, was passiert ist, aber es ist so, vielleicht hat er durchgemacht die Nacht.
Matthias Hauer. Mitten in der Rede hielt Matthias Hauer plötzlich inne, der Blick starr, die Hände zitterten, Kollegen eilten ihm zur Hilfe, er musste sich noch im Plenum ein bisschen hinlegen. Also weißt du, die Leute sind gestresst und man merkt das. Es ist wirklich, weil es auf Weihnachten zugeht, jetzt weiß man genau, zu dem beruflichen Stress kommt auch noch der private Stress dazu. Und es wird wie jedes Jahr sein, ich werde am 23. zur Aral fahren und eine Packung Beefy. I Love Milka wie heißt nicht Beefy, sondern das mit den Bohnen.
Karazza.
Ranger.
Oder
Ranger. Ich habe letztens zum ersten Mal, ich habe eine lange Autofahrt gehabt, ich habe das erste Mal seit langem wieder Ranger gegessen. Unterschätzt. Ist wirklich unterschätzt. Also Beefy Ranger ist eigentlich, normalerweise mein Lieblings ist Beefy Roll mit Pepperoni.
Ja, dann aber kommt, Beefy Ranger ist vor allem geil, wenn du ihn auspackst und ein bisschen auch vorne auf die Lüftung packst und dann so anwärmst. Das ist kein Witz.
Kochen im Auto mit Olli und Jan. Wir hatten schon mal die Idee, dass wir auf der Sitzheizung Sachen warm halten. Das haben viele Leute mir geschrieben und gesagt, geile Idee, das probiere ich mal aus. Dass wir überhaupt mal die Idee kochen nur mit Dingen, die im Auto sind. Man darf aber nichts in den Zigarettenanzünder anstöpseln, sondern muss alles mit Lüftung oder Sitzheizung versuchen warm zu machen.
Gibt's das nicht im Tesla?
Ich mache ein Drei-Gänge-Menü.
Auf dem Beifahrersitz, während der Fahrt gekocht. Du fährst nach Hause und sie sagt, soll ich eigentlich kochen, Schatz? Sagst du, nee, mache ich alles schon auf dem Beifahrersitz. Und da hast du nämlich unterm Sitz, klappst du auf so eine Teflon-beschichtete, oder wie heißt das nochmal, wo es nur heiß wird, wenn die Hand drauf ist, ist es nicht heiß, aber du kannst kochen. Wie heißt das nochmal? So ein Herd. Jan, wie heißt der Herd nochmal?
Induktion.
Ein Cerano aus Italien.
Induktion.
Du hast einen Induktionsnebensitz. Du kannst, wenn keiner mit dir mitfährt, kannst du kochen die ganze Zeit. Hast du eine große Platte. Und dann kommst du nach Hause. Die Frau kann sich schon mal zurecht machen, muss sich nicht ums Essen kümmern. Die Frau kann sich schön machen und du kommst mit zwei Tellern zu Hause an. Ist doch schön. Gar nicht schlecht.
Und dann gibt es irgendwann sogar so ein Kochbuch für Kochen im Auto und dann gibt es die ersten Spitzenköche, die haben dann nicht Michelin-Sterne oder Gourmillot-Hauben, sondern die haben Motorhauben, die werden nach Motorhauben. Autokoch mit sieben Motorhauben.
Sieben Motorhauben-Koch oder drei Hupen. Ja. Jan, ich weiß gar nicht, was diese Woche so tagesaktuell, wir sind für viele Leute im Ausland, ich kriege immer so viel Post von Leuten, die sagen, ich bin vor 20 Jahren ausgewandert, ihr seid der einzige, wie sagt man so schön, noch der, also die Verbindungsstrecke noch in meiner
Heimat. Der letzte Anker der Heimat,
das ist auch ein guter Titel schon mal für die Sendung, Anker Heimat.
Da kommen viele Leute aus dem Nazi-Bereich, die das irgendwie geil finden, weil die irgendwie auch so Anker und
Heimat. Ja, und die fangen dann sofort an, unsere Sendung zu hören, weil das auf einmal Anker-Heimat heißt. Kommen auf einmal alle und sagen, oh, wie geil, die Sendung heißt Anker-Heimat. Da sind wir jetzt mal wieder alle Jan und Olli.
Du weißt doch, wie das ist mit den Nazis. Dog Whistle, habe ich gelernt. Wenn man in die Dog Whistle reinpfeift, dann kommen die sofort angekrochen.
Sag mal, ich bin eben gerade mit dem Taxifahrer hier in die Sendung gefahren, ne? Also ich sitze ja wieder im Büro und im Studio.
Du warst so sauer.
Alte Taxifahrer. Und zwar Männer jenseits der 75, wenn das Lenkrad von Menschen schon mit beiden Händen oben angefasst wird, weißt du, so beide Hände so konzentriert und der Blick nur noch nach vorne geht, weil die wissen, ich darf keinen Unfall bauen, ich muss aber noch fahren, ich brauche noch Geld, zu Hause, mein Enkel, der will eine neue Playstation haben, ich muss noch ackern. Ich finde das auch alles gut, aber vielleicht kann man dann doch mal irgendwann, also dafür sorgen, dass irgendwann dann doch mit dem Führerschein, weil das war wirklich gerade auch, also wir sind durch eine enge Straße gefahren, das war wirklich sehr knapp und er hat so gewackelt und hat es ewig lange gedauert. Und ich bin ein ungeduldiger Typ, ich bin Businessman in den besten Jahren und time is money für mich, weißt du? Und ich kann einfach auch
nicht. Hatte der so ein Felllenkrad oder so ein Fell oder so eine Perlenauflage auf seinem Fahrersitz?
Hat am Rücken, für den Rücken, natürlich. Und wahrscheinlich noch zwei Kastanien in der Tasche, weil das gut gegen Rheuma ist. Das hat mein Opa mir immer gesagt. Und ich will jetzt gar keine Witze über alte Menschen machen. Ich habe gerade eine große Sendung gemacht für den NDR im Altenheim. Das kommt übrigens am 6. Dezember.
Heute kam die Meldung raus, habe ich heute gelesen. Große Medienmeldung. Olli Schulz hat alte Leute abgezogen. Erwischt von Kameras.
Von Kameras erwischt, wie er versucht hat.
Enkeltrick
mit Olli Schulz. Am 6. Dezember seht ihr, wie ihr mit alten Menschen richtig einlullen könnt. Das ist ein kleiner Ratgeber meinerseits. Nee, und deswegen will ich, aber findest du nicht auch, dass es irgendwann mal Schluss ist, vielleicht im gesetzten Alter mit dem Autofahren, dass man so sagt, jetzt reicht's, weil
ich weiß nicht, wie alt er gerade war.
85-Jähriger.
Wie alt war der denn?
85-Jähriger überfährt 9-Jährigen, habe ich irgendwo an der Straße, irgendwo eine Schlagzeile auch gelesen. Der war bestimmt, ich sag mal, der war so 79, 80 vielleicht, Ende 70.
So ein alter Taxifahrer,
das war wirklich ein sehr alter.
Erlaubt?
Ich glaube, es ist noch, er war auf alle Fälle, und das Taxi war so wirklich noch alte Schule mit hier, ohne Elektro-Fensterheber. Also es war auch ein altes Taxi. Der hat schon damals die Spione immer rübergefahren.
Das finde ich sowieso, wenn man in Berlin unterwegs ist, erstaunlich viele Autos haben noch keine Euro-Kennzeichen. Mhm. Das ist in Westdeutschland tatsächlich ein bisschen anders. In Berlin gibt es noch diese Garagenwagen, wo man früher, als man seine ersten Autos gekauft hat, immer gehofft hat, dass man bei uns gab es die A bis Z, eine Kleinanzeigenzeitung, dass man immer an so ein Rentner gerät, der kurz vor Schluss nochmal seinen Garagenwagen verkauft und man dann super Schnäppchen macht. Und diese Dinger fahren in Berlin noch rum, so, weißt du, so Hausmeister-Mercedes mit alten Kennzeichen. Und man weiß, wenn man ein Auto sieht mit noch einem alten Kennzeichen, wo kein Euro-Kennzeichen hinten drauf ist, dieser blaue Strich an der linken Seite fehlt, dass das ein Fahrer ist, dem alles scheißegal ist. Weil der Wagen ist schon so ewig angemeldet, der wird immer wieder durch den TÜV geprügelt, muss ja schon 15 Jahre lang muss der rumfahren, ohne dass er irgendwie dass er den Besitzer gewechselt hat. Und das sind oft die allerschlimmsten Fahrer. Selten Liebhaber, meistens Leute, die man wirklich von der Straße nehmen soll.
Straßenkämpfer, die sich so durchkämpfen noch. Ja, Straßenkämpfer, so die mit dem Wagen. Ach Mann, ey Jan, ich habe jetzt gerade noch mal was zu tun, bevor das Jahr zu Ende geht. Bei dir sieht's auch noch mal so. Also ich habe jetzt es gibt so einige Sachen, die ich gerade noch zu tun habe, auch so beruflich. Ich will das jetzt gar nicht alles aufziehen. Ich will nur mal sagen, jetzt, dieses Jahr war richtig viel los, obwohl ich gar nicht das Gefühl hatte, produktiv zu sein. Kennst du es auch? Und ich glaube auch, dass wir wirklich ans alle, das ist gesellschaftlich wirklich, ich bin ja kein spiritueller Typ, aber ich glaube, diese Dynamik, dass man so hektisch ist, das strahlen alle Menschen gerade aus. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Das glaube ich wirklich. Ich habe jetzt seit 4 Tagen wieder Internet-Detox, weißt du? Ich gucke nichts mehr bei Instagram und so weiter und so fort. Und das nimmt schon mal Geschwindigkeit aus dem Leben, weil man die ganze Zeit denkt, alle Leute machen irgendwas, wenn man sich was anguckt von anderen Leuten und dann auch denkt, man muss noch irgendwas machen oder sich gestresst fühlt. Und
ich habe mir das auch vorgenommen für nächstes Jahr, wenn ich Pause mache im Dezember, dann letzte Sendung ist glaube ich am 12. dann machen wir noch Weihnachtszirkus am 21.12. in Fegesack und dann mache ich wirklich Schluss und ich habe überlegt, weil im Sommer mache ich normalerweise immer Twitter aus, ich will das mal versuchen länger, weil ich bin 3/4 Jahr weg und will versuchen wirklich mal so lange es geht, mal wirklich nichts zu machen. Es ist eigentlich Quatsch, weil ich also sämtliche Marketing- und PR-Strategen sagen, nee, da muss man immer irgendwas machen. Aber vielleicht verleihe ich meine Twitter-Accounts oder mein Facebook-Account, verleihe ich einfach.
Ja, an so eine Modebloggerin, die da so freakige Sachen dann drauf postet vielleicht und sagt, hey, das ist Jan Böhmer. Wie nennt man das nochmal, wenn ein Influencer den Account von, hallo, ich bin die...
Takeover, ist ein Takeover. Genau.
Hallo, ich bin die Maike, ich mache heute ein Takeover hier für Bild Plus. Wir machen heute eine geile Sache, wir gehen heute einfach mal und gucken, ob wirklich hier in den Shisha-Bars überall Hasch verkauft wird und so. Und so eine Sache. Oder hallo, hier ist die... Weiß ich auch nicht, wie die alle heißen, aber es ist so Takeovers, dass man den Kanal...
Ja, aber würde ich gerne machen, wenn die meisten Leute nicht unglaublich, also für meinen Geschmack, also ich bin halt nicht einverstanden damit, was die dann twittern. Ich muss dann wirklich auch den Computer ausmachen, dass ich das Elend mir nicht angucken muss, was dann auf meinem Kanal läuft. Weil ich habe da schon jetzt über die Jahre so eine gewisse Sprache entwickelt, auf die ich auch so ein bisschen stolz bin. Viele behaupten immer, das wären mehrere Personen, die meine Accounts bedienen. Aber das bin ich wirklich selber. Ich habe einfach nur eine ausgeprägte Schizophrenie mit ganz vielen verschiedenen parallel existierenden Persönlichkeiten. Und manchmal, weißt du, ich bin manchmal in so Stimmungen, wo ich auch keinen Bock habe, zum Beispiel die Shift-Taste zu drücken auf dem Handy und einfach so schreibe wie besoffen, obwohl ich nicht besoffen bin. Ich bin einfach zum Beispiel auf der Seite. Wenn ich auf der Seite liege, schreibe ich meistens anders, als wenn ich aufrecht sitze. Geht dir das auch so, wenn man abends im Bett nochmal schnell eine SMS an, keine Ahnung, Oma oder Mama schreibt oder sowas, dass man dann immer anders schreibt und wenn ich liege auf der rechten Seite, dann muss ich mit dem linken Daumen Voll. Und dann sieht es immer ganz anders aus. Und das passiert manchmal. Und dann sagen immer Leute, ey, bist du besoffen bei Twitter gewesen? Nee, bin ich meistens wirklich nicht. Ganz selten. Aber jetzt bin ich ein bisschen besoffen. Ich habe mir ein Bier aufgemacht.
Ich habe mir auch ein Bier aufgemacht. Ein Berliner Kindle gibt's von mir. Es gibt natürlich Holzen, es gibt Warsteiner, es gibt ganz viele Sorten und wir sind hier kein...
Wir haben Becks. Es gibt auch Hagebeck und es gibt auch Krombacher und so, aber ich habe ein Becks.
Und weißt ausnahmsweise. Du was, wenn wir am 21. Dezember zusammen die Weihnachtsshow machen, ne? In Fegesack, wo ich mich wahnsinnig drauf freue, ne? Übrigens hat mir einer geschrieben, Fegesack ist aus Dänischen heißt eigentlich Fixsack und das heißt so, weil da früher wahnsinnig etwas abging bei euch. Und Fegesack ist eigentlich Dänisch, ist vermenschlicht worden, also verbremerischt worden. Für Fixsack steht das eigentlich. Um mal auch kurz die Zotenquote hier noch in die Höhe
zu treiben. Ja, sehr lustig. Habe ich ja noch nie gehört, dass Fege und Sack und so habe ich noch nie gehört.
Nee, das kommt aus Fixsack, kommt
das eigentlich. Ich habe in der letzten Sendung so viele Sachen zu Fegesack gesagt, da haben mich direkt Leute aus der Heimat korrigiert. Also erstmal die Kneipe, das Pinökel, wo man eigentlich fußläufig original 30 Sekunden hingehen könnte nach der
Veranstaltung. Oder wird das beste Speed der Stadt verkauft?
Ja, es ist angeblich für immer geschlossen. Das ist angeblich immer für immer geschlossen. Also normalerweise war es immer so, dass man an Weihnachten ins Pinögel ging und immer hieß es, ach ja komm, der Wirt macht ein Jahr, macht er noch. Eigentlich wollte er schon längst sich absetzen nach Neuseeland mit der ganzen Kohle, die er eingekassiert hat. Mhm. Aber ein Jahr macht er noch und jetzt ist offenbar echt Schluss. Und die sprechenden Mülleimer, die wurden eingeführt und sofort, weil die Rentner sich erschrocken haben, dass immer wenn sie was reingeworfen haben, dass der Mülleimer zurückgesprochen hat. Und dann haben Leute gedacht, dass ihre verstorbenen Eheleute jetzt als Mülleimer wieder auf die Erde gekommen sind. Und haben dann sich beschwert beim Ortsamt in Fee gesagt. Und dann jetzt wurde das Sprechen der Mülleimer wieder abgestellt.
Stell mir vor, du bist eine Witwe in den besten Jahren, 70, 80 Jahre alt. Dein Mann war 50 Jahre bei der Müllabfuhr, ist gerade gestorben und rennst du durch Fee gesagt. Und auf einmal sprechen die Mülleimer mit dir. Das ist doch kein Wunder, dass du da verrückt wirst.
in der die Stimme deines Mannes oder eine, die so ähnlich klingt. Das ist so ein bisschen so, man wird, glaube ich, wunderlich im Alter mit Kastanien in der Hose. Oder man denkt dann eben solche Sachen. Ich glaube schon. Und ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr entferne ich mich von geglaubten Gewissheit, dass man nur wirklich ist, was man auch greifen und anschauen kann. Es gibt viel mehr dazwischen und irgendwas. Ich bin kein esoterischer Typ, aber ich bin zum Beispiel nicht mehr, ich sag nicht mehr Atheist. Ich würde nicht mehr sagen, dass ich Atheist bin, Das klingt immer so hart. Ich bin eigentlich Agnostiker, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Und es gibt so Dinge, die passieren.
Du bist kein religiöser Typ, aber ein spiritueller Typ schon. Du glaubst schon.
Nee, auch nicht.
Auch nicht, doch.
Spirituell nicht. Nee, aber ich finde zum Beispiel, dass es gewisse Dinge gibt, die man nicht erklären kann. Und dass man das auch aushalten muss. Und dass man das auch in der Unbestimmtheit lassen muss, um der Wirklichkeit gerecht zu werden. Also, ich glaube, man wird der Wirklichkeit nicht gerecht, indem man die Welt wie eine Excel-Tabelle begreift oder worauf man ein Millimeterpapier legen kann. Und dann ist das so. Es gibt immer Dinge, die man nicht greifen kann. Und das muss man immer berücksichtigen in der Sicht auf die Welt, finde ich. Also es war
absolut.
Also meine.
Und ey, es gibt auch Gefühlszustände, Regungen, alles Mögliche, die man nicht erklären kann. Es gibt, also das ist auch ein gutes Thema, finde ich. Ne? Wie weit ist man wirklich esoterisch oder spirituell veranlagt? Wie weit kann man sich einlassen auf irgendwas? Ne? Also es ist ja auch mal mit so einem Zauber behaftet. Wenn ich auf Instagram diese ganzen Lebensratschläge von Menschen sehe, dann sehe ich, wie eigentlich machen die immer eine Notiz alle an sich selber, weil die auch alle irgendwas suchen. Dieses, hey, lieb dich selber, lieb das innere Kind in dir, du musst auf alle Fälle dich gut ernähren, dann liebst du dich mehr, optimier dich jetzt mehr und so. Das ist ja alles, denn das ist ja eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass du unglücklich bist. Wenn du das dauernd postest, wenn dein Leben daraus besteht, dann ist es ist eine große, ey, das ist mit Scientology so eine Sache, Jan. Ne? Ich schweife ein bisschen ab, aber das interessiert mich auch gerade. Scientology, dass dieser Typ Ron Hubbard das wirklich nochmal geschafft hat, mit so einer Science-Fiction-Geschichte in diesem Jahrhundert die Leute so hinters Licht zu führen und so viele für so eine Nummer zu begeistern, die offensichtlich einfach ein Science-Fiction-Roman ist. Ne? Das spricht ja einfach dafür, dass der Mensch einfach wahnsinnig empfänglich für sowas ist. Und es gibt Zeiten, da ist man das mehr, und ich glaube, es gibt Zeiten, da gibt es das weniger.
Ja, und ich glaube, dass der Mensch empfänglich ist vor allen Dingen die vermeintliche Gewissheit, dass er sich alles erklären können muss. Also ich glaube, die meisten Menschen halten das nicht aus, dass es auf viele Dinge eben, selbst wenn man extrem schlauer Wissenschaftler ist, dass es auf manche Dinge eben keine Antworten gibt. Immer ein schönes Beispiel, auch habe ich, glaube ich, mehrmals schon in der Sendung erzählt, wenn du dein erstes Kind bekommst oder dein zweites Kind oder dein drittes Kind, und wenn du dich immer fragst währenddessen, was passiert da eigentlich im Bauch, fragst dich als Frau, fragst dich aber auch als Mann, wie passiert das überhaupt, dann gibt es so YouTube-Videos und selbst modernste Literatur zum Thema Geburt, Empfängnis und wie wächst das Kind heran, kann viele Dinge nicht beantworten. Also es passiert quasi schon zu Beginn unserer Existenz etwas, was kein Wissenschaftler der Welt hundertprozentig erklären kann. Ein schöner Satz aus einem Film, den ich mal gesehen habe, ein relativ neuer Film, dann schließen sich, also der Embryo entwickelt sich und dann schließt sich der Schädel, aber keiner weiß genau warum. Wie durch Magie passieren Dinge dann im Mutterleib, die keiner sich erklären kann. Und das ist in vielen anderen Bereichen später ja auch so. Oder was passiert, wenn man nicht mehr ist? Ja. Also allein die große Ungewissheit, auf die man hinarbeitet sein Leben lang, das auszuhalten, das geht nicht mit Fakten, das geht auch, glaube ich, meiner Meinung nach nicht mit Religion, aber vielleicht mit so einer Offenheit für beide Seiten. Also man muss
absolut eine Offenheit, und weil es auch einfach nur Spaß ist, immer nur sich dem Realismus hinzuwerfen. Also nicht, ich bezeichne es hier nicht als Eskapismus, aber trotzdem auch jedenfalls sich immer irgendwie die Seite offen zu halten für so eine Gefühle auf alle Fälle.
Und es passieren auch manchmal Dinge, wo man wirklich daran zweifelt. Man sucht als Mensch immer Zusammenhänge, man versucht immer Dinge logisch zu erklären, und das ergibt das dann manchmal, dass Dinge passieren, die man für Wunder hält. Aber manchmal gibt es so Dinge, wo man überhaupt nicht weiß, wie das jetzt passieren
zum
konnte.
Beispiel.
Es kann unmöglich.
Ja. Zum Beispiel, dass nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel oder generell in Regionen, wo Kriege stattgefunden haben, es wissenschaftlich erwiesen ist, da wo viele Männer gestorben sind, haben die Frauen nach Kriegszeiten, auch in Deutschland war das so, ne, mehr ist die Geburtenrate der Männer in die Höhe gestiegen, die im Gegensatz normalerweise immer niedriger ist als die der Frauen. Und es ist wirklich so, und die Natur kann das ja nicht so irgendwie machen, aber irgendwie ist es so wirklich geschehen, dass da auf einmal für eine Zeit lang Frauen wieder mehr Männer geboren haben als Frauen. Und wie macht man das? Wie ist sowas passiert? Sagt die Natur das? Ist das das Innere im Menschen? Das ist so ein Phänomen zum Beispiel, was man nicht erklären kann, was aber nun mal wirklich so stattgefunden hat. So, ne?
Und alles hängt mit allem zusammen. Ich glaube sogar, das geht so weit. Ich habe manchmal, ich weiß gar nicht, was das denn für ein Geisteszustand ist, so eine Mischung aus der normalen Schizophrenie, Müdigkeit oder irgendwie, man hat dann so einen Zustand, und dann habe ich manchmal das Gefühl, ich spüre, obwohl mein Mobiltelefon einen Meter von mir weglegt und auf dem Display liegt. Also ich sehe nichts und ich höre nichts. Und ich weiß genau, in dem Moment ruft jemand an. Ich nehme das Telefon hoch und es ruft in dem Moment jemand an. Und ich schwöre dir, der menschliche Körper hat irgendwas, dass diese Wellen, das spürt man. Irgendwas, nicht immer. Man muss einen ganz bestimmten Zustand haben. Dann greift man zum Telefon und dann guckt man drauf und denkt, huch, in dem Moment ruft jemand an. Das kann doch gar nicht sein. Weißt du?
Ja, das ist so ein Zustand, aber auch wirklich zum Beispiel völlig übermüdet, wenn du so komplett sensibel bist zum Beispiel, finde ich, glaube ich jedenfalls.
Also geht mir auch so, wenn ich müde bin, super, oder wenn man wirklich, wenn man ganz lange wach bleibt und dann so drüber ist, man denkt, dann ist man so reizüberflutet, aber eigentlich ist man extrem, dann sind alle Antennen voll an, und dann passiert mir sowas auch immer, ja.
Gott, ich könnte jetzt noch weiter ausschweifen über Energie und so.
Aber pass mal auf, ich kann noch eine Sache, habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann erzählt. Wir machen die Sendung schon lange. Wenn wir uns wiederholen sollten, Entschuldigung, Es ist auch langsam, setzt die Demenz ein. Aber nicht nur bei uns, das ist ja das Schöne, auch bei euch. Also ihr werdet ja auch älter, wenn ihr das hört. Also irgendwann merkt ihr nicht mehr, wie wir uns wiederholen. Wir sind in so einer Wiederholungsschleife. Irgendwann, weißt du, wenn man sich mit ganz alten Leuten unterhält, dann wiederholen die ja teilweise einmal in einer Minute irgendwelche Geschichten oder einmal in einer Stunde.
Ja.
Sorry dafür, aber ich war mal bei einer Massage vor vielen Jahren, 15 Jahren, und dann hat die Masseurin mir auf den Fuß gedrückt
und hast einen Steifen bekommen. Kopf weg.
Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, er hat gezaubert. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Fuß an Fuß. Das ist ja
die hat immer gesagt, jetzt mach dich doch nicht lustig, weil ich meine, so eine energetische Erfahrung.
Komm, ein bisschen, wir sind auch immer noch ein humoristischer Podcast, ja. Aber ich finde es ach Gott, ja. Nein, ich finde auch.
Die haben mir auf den Fuß gedrückt und dann haben mir auf jeden Fall am Kopf was wehgetan. Und zwar immer, wenn sie da drauf gedrückt haben, das kann doch gar nicht sein, das ist doch viel zu weit auseinander. Meinen sie, nee, da sind Energiebahnen im Körper. Ich so, ja, ja. Und immer, wenn sie drauf gedrückt hat das am Kopf wehgetan. Irgendwas muss da ja dran sein, irgendwas. Oder bin ich verrückt?
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich. Ich glaube, das hängt eher mit Nerven innerhalb des Körpers zusammen. Ist jetzt mit einer spirituellen Geschichte, Jan. Das ist einfach, dass du dich mit deinem Körper nicht genug auseinandersetzt. Aber wenn man den auch 30 Jahre kontinuierlich mit Coca-Cola und Chips füllt, ne, dann verliert man auch den eigenen zum Bezug zum Buddy. Es ist die Lebensratgeber-Sendung heute. Es ist der Podcast, den ihr so liebt. Es ist die Sendung, die euch zeigt, dass ihr nicht alleine Versager da draußen seid und diese komischen Fragen an das Leben habt. Auch wir stellen uns diese Fragen. Ich würde jetzt gerne mal kurz Musik raufpacken auf die Playlist und dann habe ich ein Tier mal wieder. Unsere beliebte Rubrik Tiere, die es geschafft haben, ne? Wird heute mal
sehr
wieder
beliebt ist sie. Wir kriegen viele Tiere zugeschickt, manchmal aber auch von Leuten, die irgendwann ganz spät eingestiegen sind in diese Podcast-Welt und die uns schon beliebte Tiere schicken, die wir schon hatten, die wir schon behandelt haben. Es gibt nämlich gar nicht so viele beliebte, bekannte Tiere, die man noch nicht kennt und die eine spannende Geschichte erlebt haben, die von Menschen dokumentiert wurden. Weil, muss man ja sagen, der Mensch begibt sich da ja schon intellektuell herunter. Der Mensch mag das gar nicht gerne, so Tiere mit so geilen Geschichten auf sein Niveau zu heben. Und es gibt gar nicht so viele geile Geschichten von Tieren, die gut
dokumentiert sind. Aber das Tier heute, Jan, was ich rausgesucht habe, von dem du auch nichts weißt, das wird alle Ketten sprengen, was das angeht, beziehungsweise eine neue Dimension anreißen. Ich schicke dir jetzt gleich in der Pause den Wikipedia-Link, weil du weißt, ich und die ganze, wir Kassettenkinder aus den 80er Jahren, wir lieben die Stimmen von damals. Und deine Stimme ist eine von diesen Stimmen, wenn du nämlich diese Sachen vorliest. Und deswegen schicke ich dir das jetzt. Es geht heute um einen Schimpansen. Und alle Gags gehen auf meinen Nacken gleich nach der Musik. Ich packe jetzt eine neue Punkband irgendwie rauf. Die heißen Acne Kid Joe. Und das Lied heißt Die zündende Idee. Finde ich tierisch. Wirklich sehr, sehr guter Song. Ich glaube, die ganze Platte ist gut. Ich muss da nochmal rein. Aber den Song habe ich gerade heute in Dauerschleife gehört. Die zündende Idee von Acne Kid Joe. Hast du auch noch was?
Ja, ich habe diese Woche mich durchgerungen, mich wirklich, also Faber ist so eine Sache. Erst hat's mich total abgestoßen.
Ja, muss ich mich auch ein bisschen korrigieren, aber das sind aber ein paar sehr gute Songs auf der Platte.
Genau, es ist so ein kleines bisschen, man muss sich so ein bisschen durch so ein Theatergefühl durcharbeiten. Es ist sehr, also Faber kommt aus der Schweiz, hat wirklich ein tolles Album gemacht, I Fucking Love My Life. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil Sibylle Berg diesen Werbeclip repostet hat. Ich habe es vorher schon mal so ein bisschen mitbekommen I Fucking Love My Life, ein fantastisches Cover, finde ich wirklich ein tolles Cover. Ja. Und diese Werbeclips, da nimmt er die Songs von seinem Album und macht die in einer komplett anderen Musikrichtung, immer so 15 Sekunden. Das ist schon echt eine gute Idee.
Sehr, sehr
und,
gut,
hab mir das Album durchgehört und musste mich so ein bisschen durchhören durch diese Theaterhaftigkeit. Und wenn man das erstmal geschafft hat, dann hat man wirklich Spaß, sehr viel Spaß an den Texten
es ist nur unsere eigene Befindlichkeit. Man kann eigentlich froh sein über jeden, der nicht gerade irgendwelche Autotune-Mocke macht und irgendwie geile Mucke macht oder seine eigene Musik macht. Und das macht er auf alle Fälle.
Und es ist wirklich nicht schlecht. Es ist wirklich nicht schlecht.
Es sind ja auch immer so einzelne von uns Leuten, die jetzt schon so in einem gewissen Alter sind, so jüngere Leute flashen voll drauf ab. Und ich finde, es ist eine gute Musik, ja. Und es ist nicht alles mein Ding, aber es ist eine sehr gute Platte. Ich habe die auch durchgehört.
Also der Song, den ich jetzt mal raufpacken würde, weil ich wirklich einfach eine lustige Idee finde und der das einfach so konsequent durchgezogen hat, ist der Song Vivaldi. Das ist Song Nummer 12. Das ist wirklich, wirklich toll. Song Nummer 4, Top, ist auch super, wo er quasi diese ganzen Gangster-Rap-Plattitüden nimmt und das einfach quasi zurückschleudert. Es ist wirklich ein toller, oder ihr habt meinen Segen, ist auch ein schöner Song. Ich packe erstmal Vivaldi drauf und vielleicht noch zwei, drei andere von dem Album von Faber. I Fucking Love My Life. echt eine gute deutschsprachige Platte. Was ganz anderes als alles, was wir sonst so vorgeschlagen haben. Aber das ist, ich glaube, was Gutes.
Ach Quatsch, so anders ist das jetzt auch nicht. Da ist viel Element of Crime und sowas drin.
Das ist ja cool. Aber es ist, ich denke immer, es ist sehr, sehr exaltiert, sehr extrovertiert, sehr laut, sehr theatrisch. Und das muss man mögen. Und man muss sich ein bisschen überwinden. Aber wenn man drin ist, ist es wirklich fantastisch. Es ist wirklich wie so ein körperwarmes Bad. Wo man auch erstmal denkt, finde ich komischer einzusteigen. Dann liegt man drin und denkt so, oh geil.
Und wir sind das körperwarme Bad für eure Ohren. Hier ist Fest und Flauschig. Ihr geht jetzt auf die Fidi und Bumsi-Liste, checkt mal die Lieder ab, die wir besprochen haben, und dann sind wir gleich wieder da.
Die Begrüßung ist herzlich und doch hinterfragt Frauke Ludowig Michelle Hunzikers Lachen, als sie jetzt in Köln zum Interview trifft.
Michelle, so kenne ich dich. Ja, wir immer wenn wir uns getroffen haben, dann strahlst du. Nun habe ich dein Buch gelesen und dachte mir, sag mal, ist die in Wirklichkeit gar nicht so? War das der Teil eines Plans?
Ja, richtig, das war der Teil eines Plans, weil eigentlich lache ich gar nicht so gerne. Aber die Sekte meinte, ey, du hast so ein geiles Lachen. Also das war eigentlich mehr so ein Auftrag.
Ihr Lachen, ein Auftrag der Sekte. Ein verstörendes Detail dessen, was uns Michelle heute über ihr scheinbar perfektes Leben offenbaren wird.
Ja, alle haben immer so gedacht, voll das perfekte Leben und so. Dabei war ich voll gefangen in so einer Sekte.
Dieses Wort Sekte, fiel das eigentlich in der Zeit mal?
Ja, logisch, wir sind die ganze Zeit nur rumgerannt. Wir immer so, hallo, hier kommt die Sekte.
Ein Weg bei klarem Verstand kaum nachvollziehbar. Michelle lebt plötzlich in zwei Welten. Wir erleben sie so, nicht ahnend, dass sie zeitgleich 2 Millionen Euro an die Sekte verliert und ihre Ehe mit Eros an all dem zerbricht.
Ja, alle dachten immer geiles Leben und so, immer lachen und so. Aber zu Hause war voll die Scheiße am Dampfen und Eros war richtig genervt.
Er stellt sie vor die Wahl, die oder ich. Michelle wählt die Sekte.
Ja, und er dann so irgendwann, ey, entweder die oder ich, ne? Ja, und da habe ich einfach die Sekte gewählt. Ist ja klar.
Warst du in der Zeit ein einsamer Mensch?
Nee, wieso? Ich war ja immer mit der Sekte unterwegs. Wir sind rumgelaufen. Hallo, hier kommt die Sekte.
Doch längst bestimmt die Sekte über alles in Michelles Leben. Irritierend, wenn sie uns heute erzählt, dass ihr Äußeres, ihr Look, den wir immer bewundert haben, strengstens reglementiert war.
Ja, alle dachten immer so, geile Haut, geile Haare, geiles Lachen und so. Aber das war strikt reglementiert.
Michelle wird immer dünner, darf nicht mehr essen, was sie will, muss sexuell enthaltsam leben. Sie besucht Sitzungen, wohnt einer Teufelsaustreibung bei.
Ja, irgendwann hat's derbe abgenervt. Kein geilen Food, kein Sex. Und dann muss sie auch noch zu so einer Teufelsaustreibung. Voll das strange Ding.
Wird geblendet von dem, was sie zu sehen und hören bekommt.
Ich war einfach derbe geblendet von dem, was ich zu sehen und hören bekommen habe.
Nach fast 6 Jahren in der Sekte überwiegen die Zweifel. Und Michelle macht einen letzten Anruf.
Ja, nach 6 Jahren habe ich dann so gedacht, irgendwie eine komische Sekte. Irgendwas schockt hier nicht. Ja, da habe ich einen Freund angerufen und der meinte, lass die Scheiße.
Ihr Lachen hat die Sekte überdauert und nie wieder würde sie die Kontrolle darüber und über ihr Leben abgeben.
Ja, so eine Scheiße würde ich nie normal machen. Ich bin jetzt aber in so einer neuen Sekte, wo es richtig geiles Essen gibt, ab und zu wird auch mal abgefickt und man muss nicht so viel lachen. Das ist richtig geil.
Ja. Fest und Flauschig ist hier, das war Michelle Hunzig. Was macht die wohl eigentlich?
Keine Ahnung, aber ich glaube, sie ist in so einer neuen Sekte jetzt drin und hat einfach eine wahnsinnig gute Zeit.
Ich hab aber auch, war die nicht auch irgendwie so esoterisch? Ja, die war auch esoterisch.
Ja, in dieser Sekte. Sekten sind ja meistens esoterisch, oder? Also so, die realistische Sekte. So, du bist jetzt hier in der Sekte und bist gefangen und zahlst einfach wahnsinnig viel Geld. So eine Sekte ohne Überbau, wo du einfach nur zum Halt, also du zahlst und triffst dich einmal mit Leuten, die genauso dumm sind wie du und die zahlen.
Wann ist mal eigentlich eine Sekte? Also könnten wir jetzt vom Podcast aus auch eine Sekte starten? Müssen wir dann ein Formular ausfüllen? Können wir dann auch unsere Steuern oder was wir haben wollen an Kohle übers Finanzamt eintreiben wie die Kirche? Das wäre eine mega geile Idee. Das wäre für Spotify auch eine Entlastung. Da müsste diese ganze Mitgliederverwaltung nicht selber machen in der Firma, sondern über das Finanzamt.
Ja,
aber könnten wir eine Sekte? Ne, wir würden uns wahrscheinlich zerstreiten über die Ziele der Sekte.
Was, hättest du denn so Ziele für deine Sekte?
Ja, letztlich geht es ja darum, dass die Sektengurus immer möglichst viel freien Geschlechtsverkehr haben und das ganze Vermögen ihrer Sektenmitglieder plündern und bei sich auf sie ein Sparbuch drauf machen. Das ist ja so das grundlegende Ziel.
Ja.
Die Frage ist nur, was für eine esoterische Richtung? Also sind wir jetzt so radikaler Pragmatismus oder
also was,
so
ja, was die Leute
Musikesoterik, Olli Schuld oder sowas? Oder wir sind zusammen eine Sekte, aber wir haben komplett unterschiedliche Ansätze und wir sprechen uns nur beide untereinander ab, damit wir quasi uns aufteilen. Ich schnapp mir die Pragmatiker und du schnappst dir die Gefühlvollen Und nur wir beide arbeiten zusammen.
Unsere Sekte heißt Body and Mind. Du bist für den Kopf zuständig und ich mach das Körperliche. Und dann sind wir so eine Sekte, so eine für junge, aufstrebende Frauen. So eine Sekte. Ich habe keine Ahnung. Ich kann, glaube ich, diesen, du musst als Sektenführer, du musst ja selber an die Scheiße glauben oder musst das den Leuten so verkaufen.
Nein, musst du nicht. Nein, auf keinen Fall. Never ever musst du an die Scheiße glauben als Sektenführer. Ganz im Gegenteil. Ist kontraproduktiv, wenn du daran glaubst. Das ist doch Quatsch.
Aber du musst den anderen,
die anderen musst du das so verkaufen, dass du daran glaubst, aber auf alle Fälle. Du musst ein wahnsinnig guter Schauspieler sein.
Und ob du jetzt 24, irgendwann würde ich denken, oh, lass doch mal die scheiß Sektennummer jetzt kurz. Also, ich glaube, das wird irgendwann einfach bei mir, ich bin zu brüchig. Ich könnte das auf Dauer nicht durchhalten. Ich könnte so eine Rolle nicht spielen, so Sektenführer.
Ja, du würdest es 2 Monate lang hardcore mit vollem Elan machen.
Kommt drauf an, was für mich rausspringt. Kommt drauf an, was dabei rausspringt. Also vielleicht würde die finanzielle und sexuelle Befriedigung, die mir dieser Job gibt, würde mich vielleicht zu so einem Guru machen. Also, wenn ich sehe, wie Jürgen Höller ist auch nicht über Nacht Jürgen Höller geworden. Da gehört eine Menge Esprit dazu, eine Menge Arbeit.
Aber ist denn Sektenguru? Ich habe da wirklich in letzter Zeit viel Jürgen Höller bei Instagram geguckt und wahnsinnig viele Leute, die eigentlich echt schlau aussehen, so aus dem Vertriebsbereich und so. Der hat in der Olympiahalle 2-mal die Olympiahalle vollgemacht und Dieter Bohlen als Gast eingeflogen. Warum auch immer, keine Ahnung warum. Weil er sich wahrscheinlich für eine so ab Summe X dann kaufen lässt.
Dieter Bohlen, genau. Fliegt. Autogramm im Wert von 450 Euro. Hat mir jemand geschickt, so. Einladung, das hat, glaube ich, irgendwie ein paar tausend Euro gekostet. Dafür hast du eine Tasse oder eine Unterschrift in dem Wert von Dieter Bohlen bekommen.
Unglaublich.
Kennst du eigentlich die beiden Söhne von ihm? Der eine ist Musiker und der andere nennt sich The Motion Artist und hat sich das dann auf die Stirn tätowiert.
Kennst du das? Ja, ich hab doch vorletzte Woche sogar einen Song von einem der Höller-Söhne.
Ja, den Song. Aber kennst du den anderen, der irgendwie auch so ein Motiv, der ist glaube ich Anfang 20 und Guru. hat sich auf die Stirn The Emotion oder The Motion Artist oder so tätowiert, direkt unter den Haaren. Ich find's faszinierend. Hey, Respekt für alle Leute, die in frühen, jungen Jahren schon so krasse Entscheidungen treffen. Also, ich bin da...
Weißt du, was ich machen würde? Wenn ich ein Gesichtstattoo machen würde, ich würde mir einen QR-Code ins Gesicht tätowieren lassen. Weil dann kannst du immer das, wo der QR-Code drauf verweist, nochmal ändern. Dann hast du quasi was und jetzt kannst du du musst den QR-Code abscannen, damit du auf die eigentliche Bedeutung kommst. Und wenn du den QR-Code für deine Freundin machst, eine Website mit I love you, keine Ahnung, Shania oder so. Und dann trennst du dich von der und dann änderst du einfach nur die Website. Der QR-Code bleibt der gleiche in deinem Gesicht, also riesig groß. Und wenn das jemand abscannt, also deine neue Freundin oder dein neuer Freund, und dann kannst du die Website einfach updaten. Das ist doch super praktisch. Also du hast quasi ein geiles Tattoo, aber die Bedeutung ist quasi Second Screen online.
Stimmt. Was meinst du?
Nicht so schlecht. Du solltest was mit Online-Medien und Online und Werbung machen.
Weißt du, was ich diese Woche, nächste Woche hatten wir Aminata Touré, die Vizepräsidentin des Landtages in Schleswig-Holstein. Die ist 26 Jahre alt und der hat schon echt was geleistet. Und nächste Woche haben wir die Gründerin von Amorelie und Sexversand, Amorelie,
ja.
Das deutsche Beate Uhse. Sophie Kramer.
Habe ich den Sexkalender gehabt, den Advents-Sexkalender von Amorelie. Ist
den Single oder den Pärchen-Sexkalender?
Natürlich den Single, Mann.
Ja, ich habe auf jeden Fall in der Vorbereitung rausgefunden, die hat gesagt,
irgendwann das schönste Weihnachten.
Sextoys, für Sextoys gibt es mit App-Anbindung. Es gibt also Sextoys, die man sich einführen kann oder den Partner, wo der Partner das über eine App kontrollieren kann.
Ja,
und dann habe ich folgende Idee gehabt, pass auf, jetzt halte ich fest. Und das sind, glaube ich, echt eine Marktlücke.
Das sind so Vibrationen,
Diese Leimroller laufen doch mega geil. Und wenn du jetzt Sextoys weiterentwickelst und so eine Art Sextoy-Sharing-System, was so ähnlich funktioniert wie Leim. Also es liegen überall in Berlin Sextoys auf der Straße mit GPS. Mhm. Und du hast eine App und dann läufst du irgendwo Kaiserdamm Richtung Kantstraße. Und dann siehst du in so einer Seitenstraße, zack, hast du dann Sextoy, weil du es oft gesucht hast, hebst es vom Boden auf, kannst es benutzen und wenn du es nicht mehr benutzen möchtest, wirfst du es wieder auf die Straße und nachts fahren durch Berlin so weiße Lieferwagen und dann sammeln die ein und juicen die auf und laden die wieder F.
Ihr sollt mal ganz kurz Kantstraße, da ist gerade so ein super schöner weißer Buttplug. Ey, ich weiß nicht, ob der noch da steht, vor einer halben Stunde war der da. Ja, mega! Und dann kannst du auch immer so mit den Leuten in den Leer schreiben.
Ja, und vorher muss man dann seinen Führerschein da hinschicken zu Amorelie to go oder sowas, keine Ahnung. Und dann muss man so ein, komplett wie Lime oder wie E-Coup oder diese ganzen, oder Karte Drive Now und so, aber mit Sextoys. Und aber auf der Straße Sex wieder gesellschaftsfähig machen, weil Amorelie verkauft bei Rossmann und bei Schlecker und bei DM, nee, bei Schlecker nicht mehr, bei DM
make
und bei
Sex Rossmann. Great again. Aber bei DM und bei Rossmann ist Sex angekommen. Deutscher Sex findet in der Drogerie statt. Dann kann er auch wirklich gleich auf die Straße. Und dann kannst du schön, wirklich läufst du da lang und hast eine App, wo du sehen kannst, keine Ahnung, ein riesen 35 cm Maxi-Dildo ist irgendwie, keine Ahnung, in Charlottenburg irgendwo oder in, keine Ahnung, Neukölln. Ja. Wieder die, und dann ärgerst du dich, Akku alle, Dildo alle, dann kommt der Juicer und lädt den auf bei sich zu Hause.
Der Juicer, der macht auch noch andere Sachen, ein doppeldeutiger Name. Aber ich habe noch eine bessere, Jan, ich habe eine Idee. Hä? Es gibt so Dildos mit Fernbedienung. Das heißt, da sind Dildo drin, vaginal oder, weißt du schon,
hin? Arnal oder vaginal.
Arnal oder Elmex, wo du willst, kannst du ihn reinstellen. Lang. Also pass auf, und die gibt's mit Fernbedienung. Bei unserer Weihnacht, am 21. Dezember in Fegesack, hat einer von uns beiden ein Anal-Dildo drin und Susanne Wünsch hat die Fernbedienung und drückt willkürlich da drauf und die Leute im Publikum müssen am Ende raten, wer von uns beiden den ferngesteuerten Buttplug drin hatte.
Ja, aber das ist, die Chance ist zu groß, dass man das errät, weil es 50-50.
Okay, irgendeiner im
eher
Raum.
Andersrum. Eher andersrum, dass einer der Zuschauer hat einen Buttplug drin und wir müssen raten, wer das ist. Oder 10 Zuschauer haben einen Buttplug drin.
Es muss aber auch nicht gleich wenn es eine Frau ist, kann es auch, also, oh Gott, das könnte schon wieder jetzt, wir leben in gefährlichen Zeiten, Jan.
Weißt du noch, wie du beim Weihnachtszirkus letztes Jahr von irgendjemandem so ein Sextoy geschenkt bekommen hast? Ja. Und dann relativ offen, ja, wieso? Können wir ruhig mal sagen. Du hast so einen geilen Backstage-Bereich gehabt. Bei mir war nichts drin, da war nicht mal Knabberkram.
Bei mir waren sogar Gummimuschis im Backstage-Bereich. Ja.
Bei
dir waren echte Frauen.
Nee, du hattest Gummimuschis und ich hatte nichts, gar nichts war bei mir.
Ich habe die dann sofort verschenkt. Ich habe die Gummimuschis sofort verschenkt, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte, mir sowas rüber. Ich finde es natürlich auch witzig, damit dann so rumzuwedeln und so. Das war, ich weiß gar nicht, ich habe nicht ein einziges Mal, ich habe die ganzen Gummimuschis verschenkt an dem Abend. Olli Schulz hat ausgegeben. Später waren wir noch Backstage bei Fest und Flosch, da ist Olli Schulz mit Gummimuschis rumgelaufen. Das war so cool. Naja.
Wie die Kanzlerin, von der man ja immer sagt, dass die Leuten ihren Gästen Kaffee eingießt.
Angeblich.
Olli Schulz Signature Move ist, dass er Gästen immer eine Gummimuschi anbietet. Mensch, Olli Schulz ist auf dem Teppich geblieben, der hat mir persönlich eine Gummimuschi. Der ist rumgelaufen auf der Party, hat Gummimuschis angeboten. Das ist aber nett. Der ist auch down to earth.
Der ist ein Mensch geblieben, Gummimuschi ist immer dabei.
Hast du das mitbekommen? Kanzlerin-Interview im Spiegel. Zwei knallharte Spiegel-Journalisten haben die Kanzlerin interviewt und es war wieder Thema, dass das ihr Signature Move ist. Stell ich mir auch wirklich toll vor. Seit, ich glaube, 13, 14 Jahren im Amt und immer noch aus diesen verchromten Kaffeekannen den Kaffee eingießen. Und ich glaube schon, dass das ein totaler Effekt ist. Das kommt gut an. Egal bei wem. Wenn die Kanzlerin kommt und mal schön einen heißen Bohnenkaffee. Ja, so einen gesellschaftlichen Signature-Move. Einfach rumgehen und Kaffee einschenken, obwohl man die fucking Kanzlerin ist. Das ist, glaube ich, das macht schon Eindruck. Selbst auf Wladimir Putin macht das, glaube ich, Eindruck. So eine Nähegeste, weißt du? Ob das so durchchoreografiert ist? Also zum Beispiel, ich frage mich immer, wenn du so ein Spitzenpolitiker bist, wie zum Beispiel Barack Obama, du hast ja ein Team, was sich ausschließlich darum kümmert, wie du aussiehst. Und nach einer harten Verhandlung, du trittst vor die Kameras und die Welt schaut dir zu. Das kann mir doch keiner erklären, dass da nicht vorher sehr viele Leute sehr genau drauf gucken, wie der Präsident dann auszusehen hat. Also nach dem Motto, harte Verhandlungen, wir haben, eigentlich haben wir nicht so viel nachgegeben, die Gegenseite ist total beleidigt, dann machen wir mal den Präsidenten, dass er so kaputt aussieht, als hätte die Gegenseite mega hart verhandelt. Ich wette, auf der Ebene läuft Spitzenpolitik.
Das ist mit Make-up und so ein super Make-up-Artist, den dann so zurecht macht und so, ne? Nach so einer Verhandlung.
Nein, aber dass der absichtlich zum Beispiel sich nicht mehr kämmt vorher oder sowas, damit er zeigt, Mensch, die Verhandlungen waren hart, obwohl die Verhandlungen gar nicht hart waren. Oder nach echten harten Verhandlungen top aussehen, dass die andere Seite denkt, mein Gott, so hart können die Verhandlungen ja nicht gewesen sein. Ich glaube, solche Tricks gibt, das ist klar, ich glaube, das geht gar nicht.
Oder dass der ganz so nach Pisse stinkt, dass die so denken, oh Alter, Alter.
Das fand ich immer beeindruckend, als Sacha Baron Cohen, der Mann, das ist, muss man fast den jungen Leuten erzählen, der vor 15 Jahren oder so angefangen hat,
mit Ali
15 Jahre ist das schon her. Ali G und Borat und Bruno, also wirklich Aktionscomedy.
Auf Next Level getrieben, finde ich auch.
Ja. Und der hat das bei Borat zum Beispiel immer erzählt, die haben vorher Zwiebeln gegessen, der hat gestunken in dieser Rolle, damit die Leute gar nicht in der Lage waren, darüber nachzudenken, ob das eventuell nicht echt sein könnte, was ihnen da gerade vorgeturnt wurde. Also der hat auch mit allen Mitteln, mit allen Tricks gespielt. Und ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Ich glaube schon, dass sie das machen.
Kannst du gut haben. Ja. Ja. Jan, ich habe jetzt gerade schon hier alles vorbereitet. Ich stehe in den Startlöchern. Es wird mal wieder Zeit. Ich kriege immer unzählige.
Muss man den Text noch rüberschicken? Ich habe den noch nicht bekommen.
Ja, ich würde dir jetzt ganz einfach, dass du auf Google gehst und jetzt googelst du einfach mal Schimpanse Oliver. Und ich mache den Trailer an. Hier ist
Tuffy der Elefant. Charlie der Affe. Kommissar Rex.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Knut der Eisbär.
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Alle Hunde namens Beethoven.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Ja, es geht wieder um unsere großen Freunde bzw. kleinen Freunde an unserer Seite. Jeden Tag habt ihr einen Hund, eine Katze oder eine kleine Schildkröte im Wald, die euch zuwinkt. Die Tiere sind unsere ständige Begleiter, die sind Beobachter und manche werden sogar richtige Stars. Heute geht es um Schimpansen, der Oliver heißt. Und der hat für große Sensation gesorgt, vor allem in den 70er Jahren, als er zum ersten Mal das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Hast du den Eintrag mal angeguckt?
Ich habe den Text vorliegen. Ich würde mir das jetzt
sehr gerne mal lass gemeinsam mitlesen. Vorlesen. Ich lese gerne mit.
Ja. Oliver Schimpanse, geboren ca. 1958, gestorben am 2. Juni 2012, war ein Schimpanse, der durch sein menschliches Aussehen und seinen aufrechten Gang bekannt wurde. Es gab Spekulationen, Oliver könnte eine Mischung aus Mensch und Schimpanse oder der Missing Link zwischen beiden Arten sein. Oliver fiel durch seine menschenähnliche Schädelform auf. Er war glatzköpfig, hatte für einen Schimpansen ungewöhnlich spitze Ohren und einen nur wenig hervorstehenden Mund. Er lebte in Blackwood, bei dem Dresseurpaar Janet und Frank Burger, die ihn als Jungtier von Händlern aus der Kongo-Region erworben hatten. Sozial war er nur an Menschen, nicht an anderen Schimpansen interessiert. Er mochte es, Kaffee zu trinken und fernzusehen. 1976 hatte für ihn und seine Pflegeeltern das große Medieninteresse, unter anderem weltweit Auftritte bei entsprechenden Veranstaltungen zur Folge. Eine vorläufige genetische Analyse ergab, dass er 47 Chromosomen haben könnte, die so genau zwischen Mensch und Schimpanse stehen würden. Seit 1996 lebte er im Tierasyl, in einem Flüchtlingsheim in der Nähe von Hameln. Nein, im Tierasyl Primarily Primates.
Ja.
Spätere Untersuchungen ergaben, dass Oliver 48 Chromosomen hatte und ein in genetischer Hinsicht völlig normaler, gemeiner Schimpanse war. Ach so, auch enttäuschend.
Enttäuschend. Ich habe jetzt nochmal von einer österreichischen Seite, folgenden Text. In den 70er Jahren tauchte in den Medien ein Schimpanse namens Oliver auf, der deutliche Eigenschaften eines Menschen aufwies. Er beherrschte den aufrechten Gang fast perfekt, lief ständig so und nicht auf seinen vier Gliedmaßen. Videos gibt es genügend von ihm, von damals. Kann man sich auch auf YouTube angucken. Müsst ihr einfach Schimpanse Oliver mal googeln. Und es ist wirklich so, dass der Olli, ich nenne jetzt einfach mal so, wenn wir Namensvettern sind, den Olli, dass der Olli eine ganze Zeit lang gab es die Theorie, dass er ein einmaliger Evolutionssprung ist, dass er genau die Mischung zwischen Mensch und Affe ist. Also dass er er hat übrigens für seine Artgenossen sich wirklich überhaupt nicht interessiert. Das merkt man auch daran. Es war ein Phänomen. Ich interessiere mich auch nicht für Affen und ich finde das irgendwie ganz drollig. Und wenn man
ich kann das nachvollziehen. Ich interessiere mich auch nicht für Affen. Übrigens, wenn man Oliver eingibt bei Google, kommt sofort S. Oliver. Hast du mit denen was zu tun, mit dieser Marke, mit dieser Klamottenmarke?
Nee, aber das war in den 90er Jahren eine relativ große Marke. Und auch jedes Mal, wenn man davon was getragen hat, einer macht, haha, witzig, hast deinen eigenen Namen.
Schulz Oliver, S. Oliver, Schulz Oliver.
Ja, das war jedenfalls Oliver der Schimpanse. Ich finde das ganz, ganz
interessant.
Ja, finde ich sehr interessant.
Ich will gerne mal wissen, wie der aussieht. Oliver Schimpanse.
Oliver Schimpanse.
Hast du mal ein Video von dem gesehen? Ob das wirklich stimmt, dass der aussah wie ein Mensch? Oliver Schimpanse?
Der sah wirklich krass aus wie ein Mensch. Und also
guck mal, Bild 4 ist Oliver Welke mit einem Schimpansen zusammen.
Stimmt, bei mir auch. Mit Charlie. Naja, also eigentlich sieht er schon sehr affenmäßig aus. Ne? Er hat im Gesicht,
der
wenn du das erst...
sieht aus wie ein Affe.
Ja, aber das Bild, das zweite Bild da, wo er da so Hand in Hand, da sieht man schon, also ich finde, er sieht aus wie ein Werwolf oder so, wie so ein Typ mit so einer Werwolfmaske. Also, nee, wie ein Affe sieht er nicht aus. Guck mal das erste
vielleicht
Bild.
Vielleicht ist es einfach für Affenverhältnisse einfach ein wahnsinnig hässlicher Schimpanse. Das kann doch auch sein. Das ist einfach nur ein hässlicher Affe. Beleidigung, dass dann direkt an Menschen gedacht wird. Was soll denn das?
Ich habe früher, als noch unser Charlie, ne, im Fernsehen lief, ich habe mir so sehr als Kind, ich bin ja Einzelkind, ne, und ich habe mir das immer so gewünscht, dass wir auch einen Affen haben oder wenigstens Alf. Ich habe mir auch gewünscht, dass Alf bei uns leben würde, wirklich, weil ich war 12, als Alf rauskam oder 11 und ich fand den so toll. Ich habe mir das auch gewünscht, dass hier jemand bei mir gewesen wäre. Naja.
Oh Gott. Machst du jetzt noch einen Abbinder eigentlich am Ende oder plätschert diese Rubrik einfach so aus, ohne dass...
Nee. Tuffy der Elefant.
Ja.
Charlie der Affe. Kommissar Rex.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Knut der Eisbär.
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Alle Hunde namens Beethoven.
Das sind Tiere, die es geschafft haben. Wow, oh, oh.
Vielen Dank an den lieben Hörer, der mir das zugeschickt hat. Das war Oliver, der Schimpanse. Ey, Pornosticks oder Dildos von Comedians? Didi Hallerbe, Didi der Doppeldildo. Das wäre doch ein geiler Slogan, oder?
Doppeldildo Didi. Das ist eine geile Idee. Nee, aber ey, Olli, ohne Witz, ich glaube, wir würden einen Sexversand, wenn wir einen Sexversand starten würden, wir würden dieses ganze Sextoy-Game Didi auf ein ganz anderes Level. Aber alleine, die alleine diese geniale Idee, denk mal darüber nach, bitte. Ich spreche die nächste Woche drauf an. Diese geniale Idee, dass, dass man einen Dildo oder Sextoy-Sharing auf App-Basis macht und dass man die einfach auf den Fußweg legen kann, wenn man die nicht mehr braucht. Und dass die aufgeladen werden. Einfach so. Neben die Lime-Roller.
Also ich finde schon,
dass Joint Venture mit Lime. Pass auf, dass man, während man auf dem Lime-Roller steht, dass man sich dann auch quasi für günstiger ein Sextoy einführt.
Genau, jetzt noch im so eine Combo.
Doppelpack.
Das, ja, dass wir so ein Combo-Abo abschließen.
Kombi-Menü.
Kombi-Menü. Ein Buttplug und so ein Leimroller, 1 Stunde 12 Euro.
Aber nicht verwechseln. Nicht verwechseln. Nicht auf den Buttplug fahren und sich den Leimroller hinten im Po reinstecken.
Auch wenn Leute, die, also es kommt auch immer drauf an, was für ein, aber das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich würde mal sagen, die, dass die Buttplugs nicht einfach so auf der Straße liegen, weil das, die müssen schon irgendwo ein bisschen
nee, gehen. Oder so
in so einer Glasvitrine. Aber doch, wenn die Straßen, so eine Glasvitrine, wo die dann sich immer so drehen wie saftige Hähnchen und da sind dann die verschiedenen Sachen drin. Taschenmuschi.
Wie saftige
Hähnchen. Und dann so, oh, Ding. Und dann kommst du von der Arbeit und da dreht sich schon so der Dildo. Den gönne ich mir heute Abend, wenn ich von der Arbeit
schaue. Aber ist das Guthaben abgelaufen. Und du kannst auch, auch so eine Sharing-Geschichte, dass wenn du mit Freunden unterwegs bist, aber nur einer hat einen Account, dann kann aber mehrere Sachen ausleihen auf einen Account. Einfach for friends, family and friends. Wie bei Spotify, dass man einen Family-Account hat. Oh, das ist auch super. Ab welchem Alter ist man eigentlich so sexuell mit den Kindern so offen, dass über alles gesprochen wird? Und das nicht mehr.
Ich glaub, weiß man das schon? Nein, das kommt einfach nie. Ich glaube, die Kinder werden nicht mit dir darüber reden. Die werden bevor sie anfangen, sich von den eigenen Eltern aufklären zu lassen, suchen die sich einen anderen Weg, weil die wissen auch, ich habe auch jeden anderen Weg, ich habe jede sexuelle Information angenommen, außer die von meinen Eltern. Echt jetzt? Also,
wobei das immerhin die war, die dich produziert hat, muss man ja auch mal sagen. Also offensichtlich einen vollen Erfolg. Aber das sehen die kleinen Gören dann natürlich nicht, ne? Da sind die undankbar. Das sehen die nicht.
Undankbar. Oh Papa, das kenne ich dir echt nicht, dass du mich aufklären darfst. Nee, keine Ahnung. Ich finde es auch, also ich glaube, dass das einfach vor schon, an das läuft jetzt alles schon, die machen das alles schon. Mach das mal, wie ihr denkt. Und wenn die wirklich...
Also meinst du, dass deine Kinder eines Tages mal sagen, ey Papa, wir haben jetzt bei Spotify mal reingehört und wir hören jetzt Fest und Flauschig von Folge 1 mal durch, weil wir das Gefühl haben, du hast dich da ganz schön über Jahre in eine ganz schöne Scheiße reingelabert und das erklärt jetzt vieles, auch was so in der Zwischenzeit passiert ist, aber sag mal... das heißt ja, dass die irgendwann anfangen, dein Werk, auch musikalisch und aber auch das, was du sonst so machst, richtig zu rezipieren und hinterher dann eine ganz andere Meinung über dich haben, dass sie in deiner Achtung dann sinken.
Dass die, also dass ich in der Achtung
bin. Dass du in ihrer Achtung singst.
Ich glaube, dass kein Kind, also die sowieso immer Leute, Musiker und so, die von ihren Kindern immer sagen, ja, meine Kinder, die lieben meine eigene Musik und so, das werden die irgendwann nicht mehr gut finden. Jetzt gerade bei mir wird's noch gut gefunden, aber es wird irgendwann nicht mehr so der Fall sein. Da ist das alles. Aber das, ey, wo du das gerade sagst mit so, ne, das ist so abgefahren, wenn man jetzt so, ich 46 Jahre bin ich jetzt alt, ne? Das ist schon ein gewisses Alter, tatsächlich, ohne dass ich mich jetzt alt fühle oder irgendwas. Aber wenn man so Zeitgeschehnisse sich nochmal betrachtet. Letzte Woche jetzt zum Fall der Mauer, ja, wurden nochmal wahnsinnig viele Dokumentationen gezeigt im ZDF. Bilder direkt die Tage danach. Auch sehr viele klassische Aufnahmen, die man natürlich noch kennt. Aber wie sich trotzdem auch der Blick und das Gefühl, finde ich, ich würde es jetzt gar nicht bewerten, weil das könnte man mir wieder irgendwie falsch in den Mund legen, aber was man sympathisch und unsympathisch findet zum Beispiel oder welche Sicht man auf Sachen hat, die ändert sich, finde ich, umso länger eine Sache herliegt auch so und umso mehr man sie betrachtet und umso mehr sich auch eine Gesellschaft verändert. Das sehe ich da, ich habe es bei 2, 3 Sachen gerade gesehen. Ich habe mich gerade, ich mache ja bei Radio 1 auch für so eine kleine Musiksendung und da wollte ich deutschen Hip-Hop machen und habe mir Sachen der 90er Jahre angehört von den fantastischen 4, weil ich die damals echt super fand. Ich finde aber, kannst du heute, weil das sich so verändert hat, kaum noch anhören, wie Sachen sich verändern generell, umso länger du lebst und wie der Blickwinkel sich darauf verändert. Das finde ich gerade mega spannend. Und
aber die Frage ist bei den Fantastischen 4, das geht mir nämlich auch so, also spätestens seit dieser Aldi-Geschichte, dass man jetzt Karten ab 49,90 Euro bei Aldi kaufen kann, wo ich auch gedacht habe, Alter, was ist denn das für ein Deal? Ist jetzt hier mit allem Mann der Rückweg angetreten? Oder was ist da los bei den Fantastischen 4? Bei den Fantastischen 4, komischerweise diese erste Platte, ne, die damals wirklich...
Jetzt geht's ab, oder du meinst, die 4 gewinnt?
Jetzt viel gewinnt. Also das war die erste Platte, die wir normalen Musik interessierten, also nicht die Superspezies.
Ja.
Und das war eine Platte, die konnte man nur unter der Ladentheke hören. Da waren so krasse Texte drauf damals, dass das wirklich so die Eltern, die Schamesröte ins Gesicht getrieben hat. Und jetzt hörst du dir das an, denkst du, Alter, ja, aber so richtig geil, also weiß ich auch nicht. Also ist schon ziemlich...
Es ist, komm, und vor allem ist es dann auch so zeitlich nicht mehr so geil. Auch beim, das ist die große Scheiße beim Hip-Hop, ganz ehrlich, dass das immer nur für eine gewisse Zeit alles geil klingt. Jedenfalls ganz viel, finde ich, was so, und dass du es heute nicht mehr hören kannst. Ich fand auch Sachen vor 10 Jahren gut, die ich jetzt nicht mehr gut finde, weil sich das alles so verändert. Und ich kann mir früher Lauschgift von den Fantastischen Vier, war eine mega Platte, die habe ich mega abgefeiert mit Jetzt sie ist weg und Was geht. Trotzdem kann ich es nicht mehr hören. Auch nicht aus nostalgischen Gründen, weil ich finde, das klingt anachronistisch, alt, billig gerappt und damals waren das geniale Texte für mich. Ist auch immer noch gut teilweise und anspruchsvoll, aber trotzdem ist es halt Hip-Hop ja so eine Musik, die immer dazu verdammt ist, immer nur zu werden, neue Beats, neue Strukturen.
Na, das stimmt nicht. Also 1-2 Sachen von früher.
Ja, stimmt.
Warum, ganz kurz, warum ist eigentlich 1-2, warum ist 1-2 nicht bei Spotify?
Das ist eine
warum
gute nicht? Frage. Das ist eine gute Frage.
Nee, mal ganz ehrlich. Ich glaube, kürzlich waren mal Blumenfeld-Songs weg. Ab und zu hat Spotify ja, die, so kleine Katalogaussetzer.
Die verbotene Früchte von Blumenfeld, die ist jetzt aber wieder da.
Die ist wieder da. Was war denn los? Müssen die dann irgendwie neu verhandeln oder was ist
da
der Grund,
warum dann läuft die Lizenz ab und oder sowas und dann muss neu verhandelt werden tatsächlich.
Und was ist mit Dender und 1-2 und warum, was ist da passiert? Haben die da irgendwie sich zerstritten oder warum?
Altes Label, das? Alter Vertrieb, vielleicht der Vertrieb, ich weiß gar nicht.
Nee, weil die Sachen sind wirklich so gut.
Also Dendemann war auch textlich allen anderen voraus. Der hat ja damals schon in den 90ern mehr Input in einem Song gehabt als heute in manchen ganzen Platten von den Rappern. Also wirklich.
Ja.
Finden trotzdem alle auch nicht mehr cool. Kannst du machen, was du willst. Wirst du den Kids nicht mehr nochmal so ein Retro-Ding, werden die das dann geil finden. Aber die jungen Kids wollen dann doch irgendwas Neues, was sie
ja, aber so ist es.
Und so ist es so nun ist mal. Es. Und das so ist auch ist völlig es. In Ordnung so. Ich habe mir auch vorgenommen, nicht mehr so viel darüber eigentlich zu reden. Auch wenn ich selber natürlich Hip-Hop immer noch mag. SSIO finde ich gerade Wahnsinn. Die beiden neuen Songs.
Ja, ist vor allem wahnsinnig lustiger Typ. Sehr lustiger Typ.
Also
sehr
ein lustig. Wahnsinnig lustiger, unterhaltsamer Rapper. Und auch der hat zum Beispiel so einen Oldschool-Hip-Hop drauf, den ich auch wahnsinnig... Das ist so wahnsinnig hektisch, hyperaktiv, Fratzengeballer. Finde ich tierisch gut. Aber das kommt auch nur noch selten vor, dass einer da mal... Den packe ich mal rauf. Hasch, Hasch von SSIO. Den packe ich mal auf die Liste rauf mit.
Oh. Ach komm, natürlich von Verbotene Früchte. Mal Tiere um uns, auch weil es schön passt zu Tieren,
obwohl, warte mal, haben. SSIO passt jetzt überhaupt nicht in die Liste, obwohl jetzt diese Liste nach all den Jahren geschmackvoll abzusprechen, wäre Blödsinn. Doch, ich Hasch, nee, Hasch komm, von SSIO.
Darum geht's doch auch nicht. Nee. Es geht nicht darum, dass das musikalisch... Dafür hast du deine eigene Liste oder deine Radiosendung. Es geht auch so ein bisschen darum, die Musikliste ist auch so ein bisschen Zeugnis der Zeit, egal wie man das jetzt bewertet, ob das gut oder schlecht ist, das geht nicht darum, dass das geile Songs, nur geile Songs sind, manchmal auch Scheiß-Songs. Verbotene Früchte ist das Album und Tiere um uns ist ein toller Song und ich sag nur so viel, Kinder lieben diesen Song. Kinder lieben Tiere um
Tiere
uns.
Tiere um uns ist ein super Song.
Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Song.
Und überhaupt ist ein ganz tolles, unterschätztes Album, finde ich. Tiere um uns und in der allerletzten, wenn die Musik schon ausblendet, findet ein kleines Zitat von Hey Jude. Da singt er nämlich Hey Tier statt Hey Jude. Und das fand ich auch, das ist so der kleine Jochen Diesmann-Humor, den ich ganz gut finde, der ab und zu stattfindet.
Ich gehe diese Woche in ein Musical, Olli. Das möchte ich einmal ganz kurz sagen.
Was gibt's denn? Wunder von Bern oder was?
Ey, wusstest du, dass der Typ, der Junge, das Kind von Das Wunder aus Bern ist jetzt ein Profi-Journalist, den habe ich letztens kennengelernt, Louis Klamroth. Das Kind aus Das Wunder von Bern, das ist so lange her mit dem Film. Peter Lohmeier hat da irgendwie einen Vater gespielt und ich glaube, ich auch sogar der echte Sohn von Peter Lohmeier. Und Louis Klamroth, das Kind aus Das Wunder von Bern, aus dem Film, ist mittlerweile ein Journalist und ein Top-Journalist, hat eine eigene Sendung bei NTV. Leck mich am Arsch. Wirklich, das Kind.
Kinder, wie die Zeit vergeht.
Meine Güte, was wollte ich sagen? Achso, nee, ich gehe ins Musical und zwar wirklich wirklich ein gutes Musical und ich kriege kein Geld dafür und ich will das und ich habe weder Verbindungen dazu noch sonst irgendwas. Das Musical heißt Book of Mormons und das ist zurzeit, es ist die Londoner Company, also auf Englisch in Köln im Musical Dome. Ich weiß, die Location ist scheiße, die Stadt ist scheiße, aber das Musical ist wirklich fantastisch. Ich habe das schon gesehen in London, in New York auch schon. Hast du schon gesehen Book of Mormons?
Nein, habe ich nicht gesehen. Es soll wahnsinnig lustig sein, es soll wahnsinnig
mitreißend
sein.
Es ist wirklich von Trey Parker und Scott, die beiden, die South Park gemacht haben. Wie heißt der andere?
Ich weiß, alle sagen, ich habe aber Le Miserable habe ich gesehen. Und
das ist was völlig anderes. Matt Stone und Trey Parker, die beiden haben South Park gemacht und dieses Musical geschrieben. Die kommen nämlich aus, ich glaube, wie heißt die Stadt? Salt Lake City, da kommen die beiden her, das ist in Utah, die Hauptstadt der Mormonen, und deswegen waren die Mormonen ein Thema. Ich glaube, einer der beiden war selbst früher Mormon oder ist immer noch Mormone, und deswegen setzen sie sich mit dieser christlichen Sekte, Stichwort Sekte, siehst du, Sekte, auseinander. Und das Musical ist, ich schwöre euch, es ist wirklich unfassbar lustig. Das hat eine Schallmauer durchbrochen. Es ist kein Vergleich zu Cats und allem uncoolem Theaterscheiß und so. Es ist wirklich, lohnt sich wirklich sehr, sich da anzugucken. Ganz ehrlich, das ist Hand für ins Feuer, das wird ein toller Abend. Ehrlich, und die auf Englisch.
Ja. Und wo läuft das? Wo guckst du das?
Im Kölner Musical Dome. Kölner Musical Dome am Hauptbahnhof.
Kölner Musical Dome. Ich weiß, manchmal bin ich nicht aufmerksam genug, weil ich schon wieder was Neues vorbereite. Letzte Woche haben wir irgendwie direkt aneinander vorbeigeredet. Da hat man wieder gesagt, der Olli, der passt nie auf. Das tut mir jetzt schon wieder leid. Weil da haben mir einige gesagt, pass auf, Jan, wenn du da hingehst, ziehst du dich für ein Musical besonders an, oder ist das noch nicht da, wo man sich, machen das nur eigentlich Leute, die keine Ahnung von Kultur haben, weil das eigentlich gar nicht notwendig ist bei so einem Musical?
Beim Musical, ich glaube, wenn man sich da fein anzieht, da ist man absolut overdressed.
Aber
das
was ziehst ja du an? Jackett oder kommst du mit
Kapuze? Nein, ganz normal. Beim Musical kommt ja, weil es eben auch so, die meisten Musicals echt scheiße sind, kommt ein Musical als Kunstform ohne jegliche Attitude oder Etikette aus. Du kannst einfach hingehen, wie du bist, assi, in einer Jack-Wolfskin-Jacke. Und wenn du ein gutes Musical siehst, es gibt nicht so viele gute, aber wenn du ein gutes siehst, dann weißt du, dann denkst du schon, ach, das hat schon seine Berechtigung, aber also positiv, im positiven Sinne.
Also
Hamilton, Book of Mormons,
Das sind die großen drei. Hamilton, Book of Mormons und was noch? Die großen drei. Die großen drei Musicals.
Das sind so die beiden echt richtig guten. Hamilton, Book of Mormons. Es soll jetzt ein ganz tolles geben, das heißt Hatestown. Das ist ganz neu, hat ganz viele Tonys gewonnen. Das soll sehr gut sein, das gucke ich mir irgendwann mal an.
Weißt du, wer großer Musical-Fan ist? Ganz ehrlich, meine Mutter.
Ja, irgendwas Lustiges.
Nein, kein Witz, nein, hör mal, ohne Witz jetzt mal. Ich will mich gar nicht wissen. Meine Mutter liebt Musicals über alles. Aber mit der
kannst du nicht in den Book of Mormons gehen, das kannst du vergessen.
Warum nicht?
Weil das ist kein Musical für deine Mutter.
Alter, meine Mutter ist derbe jung geblieben, die ist 65, die ist derbe frisch. Ja,
dann wird die Spaß haben.
Ich habe Philipp Stürer, meinen Booker, der ja eigentlich für Konzerte nur zuständig ist, ein paar Mal dazu genötigt, mir Freikarten für Musicals zu organisieren für meine Mutter. Meine Mutter war bei Tina Turner und bei das hier mit dem Wunder von Bern. Und dann habe ich ihr gesagt, du musst nur zur Gästeliste gehen. Meine Mutter kannte das alles nicht, das ist schon ein paar Jahre her. Und dann meinte ich, Mama, du musst
nur sag nur deinen Namen.
Du sag nur deinen Namen und geh einfach zur Kasse. Da ruft sie mich jetzt. Und das war für sie einfach zu viel, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, nur seinen Namen zu sagen. Kostet doch 90 Euro das Ticket. Das ist so, doch, habe ich klar gemacht für dich. War nicht so ganz einfach, weil Musical- und Konzertagenturen jetzt nicht wirklich zusammenarbeiten. Aber Philipp hat es für mich gemacht, weil er ein guter Mann ist. Und das hat er ein paar Mal gemacht, auch mit, glaube ich. Und dann hat er mir diese Karten besorgt. Und meine Mutter, ich stehe hier irgendwie falsch. Ich so, du musst doch nur zum Eingang, da steht Kasse. Und dann fragst du, wo die Gästeliste ist. Sie so, ich gebe dir mal jemanden. Ich so ein Typ dran, ja, hallo. Ich so, ja, können Sie meiner Mutter zur Gästeliste bringen? Ihre Mutter steht hier gerade hinter der Bühne. Ich bin der Lichttechniker. Und ihre Mutter ist hier irgendwie gerade reingekommen, hinten durch den anderen Eingang, durch einen Mitarbeitereingang, und stand da drin mit ihrer besten Freundin, schon in der Halle, fast auf der Bühne, und hat dann irgendwie, ich so, nein, können Sie, und dann hat er gesagt, ja, ich setze sie jetzt einfach hier rein, und da ist meine Mutter, hatte sie noch nicht mal Gäste, ist sie so reingekommen. Das war Tarzan.
Access All Area.
Tarzan habe ich hier auch georganisiert. Tarzan.
Das ist so mega süß. Ich finde, ganz ehrlich, das sind wirklich die Momente, wo man dann denkt, okay, das ist schon schön, dass man manchmal, also dieses, das habe ich glaube ich noch nie gemacht, das muss ich auch mal machen. Doch, ich habe mal meiner Mutter eine Herbert Grönemeyer-Platte.
Ich bin aber nie mitgegangen mit meiner Mutter ins Musical. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, hast du nicht Lust, einmal, wenn ich zu meiner Mutter sage, Überraschung, Freund von mir kommt mit. Und dann gehst du einmal mit meiner Mutter ins Musical.
Nur
mit
deine Mutter und ich?
Nur deine Mutter und du. Ernsthaft. Und meine Mutter wird's machen. Die verfolgt dich. Die guckt dich das alles an, was du machst.
Aber hat sie nicht gesagt, dass deine Mutter immer so kritisch ist, oder was deine Oma?
Meine Oma. Meine Oma sagt immer, dass der Böhmermann mich nochmal in, der Böhmermann reißt mich nochmal ins Verderben. Das meint sie wirklich. Die findet das nicht immer alles gut, was du machst. Die findet das frech. Okay. Du bist frech, sagt sie.
Im Gegensatz zu dir, oder was? Oder was?
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also mich liebt sie ja. Dich liebt sie ja nicht. Ich bin frech, aber mich liebt sie.
Aber mit deiner Mutter ins Musical, ich gehe nicht mit in Book of Mormons. Also das kannst du vergessen.
Das wäre so süß.
Nee, das ist wirklich, das ist richtig das Buttplug geworden. Ein Musical, ein Buttplug.
Wieso,
ein
denn, Musical wieso musst du jetzt Buttplug reinbringen, wenn ich meine Mutter...
Book of Mormons ist
ein Musical geworden. Wir reden hier über meine Mutter. Nein, an Musical gerade.
Weil du musst, guck dir das mal an. Book of Mormons ist das Musical, ist der Musical gewordene Buttplug. Ganz
ehrlich.
Guck
ich mir lieber an. Das ist vielleicht ein Musical.
Ist auf jeden Fall in Köln. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt sind, aber ich will da jetzt irgendwie hin. Nächstes Wochenende gehe ich da auch hin. Ticket, hol ich mir ein schönes Ticket. Oder vielleicht werde ich auch eingeladen jetzt.
So, ich glaube, wir sind langsam durch mit unserer Sendung, Jan. Ich bin gerade, ich habe mir so richtig...
Wie, wir sind schon durch? Ich habe jetzt überlegt, ein zweites Bier aufzumachen. Ich wirklich? Bin richtig in Fahrt. Ich könnte auch stundenlang weiter.
Du, dann machen ehrlich, wir jetzt noch eine kleine... Dann machen wir noch eine kleine Pause. Du, ich muss gleich noch zum Konzert, Mann. Ich habe auch noch ein bisschen was auf dem Zettel.
Was für
ein
Konzert? Musst du noch arbeiten heute? Oder
nee, Freunde von mir spielen heute. Und zwar im Binu in Berlin. Die Formation Herrenmagazin, wo Rasmus Engler, einer meiner besten Freunde, mit am Schlagzeug sitzt. Und das gucke ich mir heute Abend an, weil die eine Reunion feiern. Vor 11 Jahren ist ihre fantastische Platte Atzelgift rausgekommen. Davon packe ich jetzt nochmal was auf die Liste. Ich glaube, ich habe Herrenmagazin schon mal auf die Liste gepackt. Aber man kann nie genug von dieser Band hören. Herrenmagazin. So. Und dann.
Ich habe Tiere um uns draufgepackt. Ne? Tiere um uns von
Achso, und ich habe SSIO draufgepackt mit Hasch Hasch. Habe ich auch schon draufgepackt. Ja. Und dann packe ich jetzt noch drauf von Herrenmagazin das Lied. Warte mal. Oh Mann, jetzt bin ich nicht gut vorbereitet. Atzelgift heißt die Platte. LNBRG. Susanne, kannst du mal gucken, ob das schon auf der Platte, auf unserer Fili- und Bumsi-Liste drauf ist? LNBRG heißt das Lied. Ansonsten packen wir ein anderes drauf. Hier ist Fest und Flausch.
Ja, dann mache ich auch noch auf die Liste Generation YouPorn von Faber. Einfach mal einen zweiten Song noch.
Ist schon drauf. Mein Song wird mir gerade ins Ohr gesagt. Dann packe ich jetzt drauf. Früher war ich meistens traurig. Den packe ich jetzt noch mit drauf. Mhm. Auch ein sehr guter
Song. Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flausch.
Die große Buttplug-Sendung.
Nee, wir nennen das nicht Buttplug-Sendung. Das ist zu reißerisch. Dann haben wir zu viele Leute aus der Buttplug-Community. Und wollen wir die wirklich? Sollen wir die nicht lieber in anderen Podcasts überlassen? Nee, die
wollen wir
auch. Überlassen?
Wir wollen alle. Wir haben sowieso so viele Fehler gemacht. Weißt du was? Wir werden sowieso alle anderen Podcasts haben. Machen es jetzt. Die jungen, modernen, die machen es richtig. Die geben ihren Hörern Spitznamen und so. Dann gibt es so verschiedene Community-Teams und so. Ups, ich krieg schon wieder eine SMS, eine E-Mail. Die haben das die ganze Zeit drauf, dass die Leute sich angesprochen fühlen. Und wir, weil wir so du weißt, was ich sagen wollte.
Ja.
Wir sind einfach nicht.
Fimose. Sozialfimose.
Weil wir eine Sozialfimose sind. Wir sind einfach nicht in der Lage, die Leute an uns zu binden. Das wundert mich auch, dass ich immer wieder Mails kriege von Leuten, von Sachen, über die wir vor 3 Jahren geredet haben. Ey, bevor ihr in diesen Podcast hier einsteigt, möchte ich gerne, dass ihr erstmal die gesamten Sendungen hört, die wir vorher gemacht haben. Und sanft und sorgfältig auf YouTube. Und dann erst eine Mail schreiben. So, jetzt,
zur Strafe.
Zur Strafe. Wir sind gleich wieder da.
Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Wie kann diese Dummheit kennt keine Grenzen? Wie kann man so dumm sein? Ich weiß, das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber die Dummheit, die daraus spricht, ist so groß. Wie kann man so dumm sein?
Yeah, es ist der Gute-Laune-Podcast, es ist der Lifestyle-Podcast, es ist der Shisha-Bar-Podcast und es ist der Podcast für alle Ausgewanderten, für Conny Reitmann.
Für die ganze Familie!
Der
Podcast für die ganze Familie!
Heißt ja nicht Conny Reitmann oder so, der ausgewandert ist. Oder Conny, ja,
der mit dem Kaugummi. Der Auswanderungs-Podcast.
Das ist der
Wir bringen die Leute zum Auswandern. Wir machen so lange Lärm, bis die Leute Deutschland verlassen.
Hau alle ab. Wir sind zurück.
Hau Lärm!
Jan, ich lese gerade die Biografie von Hannes Wader übrigens. Fällt mir gerade ein. Der hat sein Leben. Bei Biografien ist mir eine Sache aufgefallen, wenn ich Biografien lese. Ich überspringe den Teil der Jugend und Kindheit. Da, wo es interessant wird, ist mit Anfang 20 oder so. Diesen ganzen, oft bei Biografien versuche ich das alles mit der Kindheit und so nicht zu lesen. Geht's dir genauso? Und bist du auch jemand, der Biografien auch gerne mal ein paar Seiten überschlägt, weil eine Biografie.
Ja,
auch,
ja, ne? Ja, vor allem, wenn man in Sequenzen kommt, die man schon irgendwie kennt oder wo man schon alles zu gelesen hat. Ich finde immer die Teile interessant, die ich noch nicht weiß. Und ich hab tatsächlich die letzten 2 Wochen RAF gegrindet. Ich habe wieder viel RAF gelesen. Ich habe nochmal den Bader-Meinhof-Komplex, habe ich letzte Woche schon erzählt, durchgelesen. Mhm. Habe viele Dokus gesehen und war aber enttäuscht, dass ich nicht so viel Neues daraus gezogen habe. Ich wusste vorher eigentlich schon fast alles.
Mit welcher großen RAF-Terroristin hättest du gerne, wenn du hättest, sonst foltert dich die Taliban?
Mit absolut niemand. Never ever. Auch nur angebahnt. Never ever. Wäre mir viel zu anstrengend
gewesen. Aber Gudrun Ensslin war doch so eine toxische zum Beispiel. Das wäre doch vielleicht so mein Ding für dich gewesen, oder nicht?
Ja, also ich glaube Gudrun Ensslin wirklich, das ist war hart, aber auch Andreas Bader hart. Es gibt ein tolles Hörbuch, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz, was ich mir da runtergeladen habe, das kann man nicht einfach so im Stream hören, das muss man kaufen. Und zwar ist das
wo man das Originalaufnahmen und so drauf sind oder so.
Genau, die Tonbanddokumente vom Stammheim-Prozess für die Jüngeren. Der Stammheim-Prozess, ich glaube, der ging von 75 bis dann irgendwann 77 oder so. Das war der große RAF-Terrorprozess. Das waren derartige Staatsfeinde, dass man denen damals ein eigenes Gefängnis gebaut hat. Und damit dieser Riesenprozess überhaupt zu bewältigen war vom Protokoll, haben die halt Tonbänder mitlaufen lassen. Und die wurden irgendwann wiedergefunden, vor wenigen Jahren, und wurden dann nach Ablauf der Sperrfrist veröffentlicht und einem Journalisten zur Verfügung gestellt. Und der hat daraus ein wunderbares Hörspiel gemacht. Da kann man diese historischen Figuren mal länger reden hören. Und das ist wirklich beeindruckend. Andreas Bader redet wie so ein ganz normales, stadtbekanntes Arschloch. Also wirklich, Leute, die Andreas Bader kenne ich aus... Ja. Unangenehmer Typ, unangenehm. Auch von der Aussprache. Also so leichtes Assi, aber auch sich dabei so ein bisschen schlauer fühlen als alle anderen. Und Gudrun Ensslin, schwer Pastorentochter im Duktus und in der ganzen Attitude, auch wahnsinnig anstrengend. Und Ulrike Meinhof immer die tiefe Stimme. Kann sie wahrscheinlich nichts für.
Kann sie nichts für.
Aber war immer so ein kleines, was wollt ihr denn? Das war so Ulrike Meinhof. Eher blass, Jan-Karl Raspe. Ja. Jan-Karl Raspe. Ulrike Meinhof hatte sowieso keinen Bock.
Die hatte einfach keinen Bock. Ulrike Meinhof hatte einfach keinen Bock auf Leben gehabt, generell. Da waren sowieso viele Anti-Leute einfach dabei. Die hatten keinen Bock. Die wollten ja auch nichts Neues, sondern die hatten einfach keinen Bock auf gar nichts. Das war auch viel, viel destruktives Verhalten einfach dabei.
Ich hab letzte Woche jemanden kennengelernt oder mit jemandem gesprochen. Ich kenne diese Person schon länger, aber eine Person kennengelernt, einen älteren Herrn, der damals live dabei war. Und habe ich so ein bisschen angetriggert, ein bisschen gesagt, so RAF und so. Und der hat direkt gesagt, ach komm, RAF, das war alles gar nicht so, wie das heute ist. Das waren einfach ganz normale Idioten. Und das war, glaube ich, auch bei den meisten Schlauen, die damals gelebt haben, egal wie man jetzt so politisch gestanden hat. Das waren einfach, wenn du dir diese Dinge anhörst, du kannst es kaum, erträgst es kaum.
Ja.
Dieses Gefasel, dieses sich wichtig nehmen, dieser Wahn, den du da raushörst, das ist wirklich irre. Also das ist wirklich extrem wahnsinnig gewesen.
Wahnsinnig viel Gefasel
und,
dabei.
Und Otto Schily. Otto Schily, der spätere Bundesinnenminister, Mitbegründer der Grünen und dann später zur SPD gegangen, der damals als Verteidiger seinen ersten großen Auftritt hat, ein rhetorisches, geniales Riesentalent. Unglaublich. Der wirklich, die haben sich aufgeführt vor Gericht. Das ist wirklich fantastisch. Und jetzt musst du
ich
mal kurz
reden,
dann suche ich nämlich kurz den Titel raus.
Ja, ich eben die Ausläufer der RAF habe ich noch miterleben können. Ich glaube, du bist noch ein bisschen jünger und kannst dich daran nicht mehr erinnern. Das war
Bad Kleinen
war Wolfgang Grams, damals die GSG 9, dieser Einsatz. Und ich war genau zu der Zeit damals, ich muss so 18, 19 gewesen sein, war ich in der Antifa, wegen Britta aber eigentlich nur, Britta mit den Dreads. Und dann war ich immer mit und meinte auch, der Widerstand ist total wichtig, Britta. Und nein, ich werde jetzt nicht alles nur verarschen oder so. Ich fand das auch wichtig und es war auch für mich eine interessante Zeit. Und dann wollten wir alle nach Lübeck, wo das stattgefunden hat, und zur Demonstration. Und ich bin da nicht mit, weil am gleichen Abend Iron Maiden gespielt haben und ich Karten hatte und das aber auch niemandem erzählen wollte. Und dann war Britta super enttäuscht, weil ich habe mich nicht getraut, Britta das zu sagen, dass wir zur Demo nach Lübeck fahren, um da war Antifa-Aufmarsch gewesen, nämlich auch, weil das eine es wurde damals als Hinrichtungskommando aufgeführt, jedenfalls wie die GSG 9. Es ist, glaube ich, auch niemals ganz aufgeklärt worden, was da genau passiert ist. Der GSG 9
Kommissar... Nee, es ist aufgeklärt worden. Der Innenminister musste zurücktreten, weil angeblich, das war wirklich Monitor, glaube ich, und noch eine andere, und ich glaube, der Spiegel, aber im Monitor war ich ziemlich sicher, die haben gesagt, dass das möglicherweise eine kaltblütige Hinrichtung gewesen sein könnte. Eines GSG-9-Beamten, der Wolfgang Grams auf den Gleisen hingerichtet hat, im Nachhinein kam raus, es war seine eigene Waffe. Das wurde dann einigermaßen zweifelsfrei festgestellt.
Das war der Antifa damals egal, auf alle Fälle war es eine Hinrichtung, das stand nach 10 Sekunden schon fest. Das muss man ja auch sagen.
Auch das,
wenn man mal auch bedenkt, dass es zu dieser Zeit eigentlich gar nicht diese Informationsmöglichkeiten gab, die wir heute haben, und wie schnell da auch, egal, ich will jetzt auch, wie gesagt, mir ist die linke politische Szene immer noch deutlich lieber als alles andere, und ich glaube, dass trotzdem da genauso, also wahnsinnige Hitzköpfe und Schwätzer gab, die einfach nur darauf gewartet haben, dass es einen Grund für irgendwas gibt. Ich glaube, es ist grundsätzlich im Menschen verankert. Das sieht man ja auch heute bei den ganzen Shitstorms, die so schnell stattfinden, dass man nur darauf wartet, dass man ganz schnell einer Meinung für irgendwas sein kann oder dafür brennt, auch wenn man gar nicht weiß, was eigentlich genau los ist oder sonst was. Naja, ist mir jedenfalls eingefallen noch. Diese Geschichte
Das Hörbuch heißt Die Stammheimbänder. Die Stammheimbänder von Maximilian Schönherr. Das ist eine WDR-Produktion. Genau, sehr schön kompakt, Bader-Meinhof vor Gericht und in der Bader-Meinhof-Bande, wie man sie damals noch nannte, mittlerweile, glaube ich, sagt man das nicht mehr so. Das war ganz, ganz wie die Gruppendynamik. Also ohne Gudrun und Andreas lief gar nichts, sie haben das Ding durchgezogen und es war wirklich ab einem gewissen Punkt so, als Andreas mit Ulrike und aus dem Fenster gesprungen ist, als sie ihn befreit haben, dann konnten die irgendwann nicht mehr zurück und selbst wenn sie zwischenzeitlich für sich eingesehen haben, fuck, jetzt sind wir im bewaffneten Untergrund und die Scheiße läuft jetzt hier, die mussten das dann irgendwann durchziehen, die haben es einfach wirklich weiterhin durchgezogen, einfach auch weil sie nicht mehr zurück konnten. Die haben sich wirklich verrannt und sind einfach weitergerannt,
natürlich, statt umzukehren. Also ich meine, als die so zu so Terrorismus-Camps geflogen sind, um sich auszubilden, das war eigentlich der Punkt, wo irgendwas überschritten wurde auch so, ne?
Also ja, und diese Typen, die dann auch keinen Bock hatten, dadurch einen Schlamm zu robben, da waren die alle viel zu fein für. Und die haben dann gesagt, auch ein schönes Zitat aus so einer RAF-Doku, dann sollten die irgendwie durch den Schlamm robben mit diesen palästinensischen oder irgendwelchen libanesischen Milizen, die da ausbilden sollten. Da haben die gesagt, nee, das brauchen wir nicht, wir sind Stadtguerilla. Bei uns gibt es keinen Schlamm. Und dann haben die sich da eingebechert. Und auch das, weißt du, so windige Ausreden. Und wie alt war Gudrun Enslin, als sie sich umgebracht habe? Na, hat?
Weiß ich nicht.
Nur mal so zur Einordnung.
Gar nicht mehr so jung, oder? Oh, nee, Meinhof war deutlich älter. Ulrike Meinhof war
die halber. War deutlich älter und Gudrun Enslin, geboren 1940 und gestorben 1937. Also die ist jünger gestorben als
37? Nee, 73 meinst du.
77, sie ist 37 Jahre alt
gewesen. 37 Jahre alt.
37 Jahre, 1940 geboren und 77 gestorben, 37 Jahre alt. Und, ach komm, jetzt gucke ich einmal kurz die Geburtsdaten durch, weil das finde ich immer so schön zu sehen, um so ein bisschen einzuordnen, wo war ich mit 37, das war letztes Jahr, um zu einzuordnen, wie das, also wie alt die Leute waren, was die offenbar schon vorher erlebt haben müssen und trotzdem dann den Weg in den Terror gewählt. Das ist schon echt.
Gibt es eine schöne Passage in der Hannes Wader Biografie, dass er nämlich auch mal von der GSG 9 weggehaftet wurde, weil sie dachten, in seiner Wohnung im Poppenbüttel wäre ein Unterschlupf der RAF gewesen. Eine Sache, die ihn traumatisiert hat und viele Jahre beschäftigt hat. Und das Ganze stellte sich natürlich als Zufall raus, dass die da wirklich mal wo gewohnt haben und er die Wohnung aber später erst angemietet hat und dann irgendwann aufgewacht ist mit Maschinengewehr im Kopf. Das wurde auch nicht so richtig witzig war damals.
Jetzt finde ich Andreas Bader war, glaube ich, leicht jünger. Ich glaube, der war 35, als er sich umgebracht hat. Auch, dass so schnell klar war, dass das Mord war und so. Also es ist wirklich eine total überhitzte politische Zeit. Und diese Sachen sich anzuschauen, es ist wirklich echt lehrreich, interessant und verrückt, was da für politische Karrieren draus entsprungen sind. Also so Leute wie Schily, der dann da so seinen großen Auftakt hatte und dann später bis quasi zum Gegenteil von dem, was er damals gemacht hat, geschafft hat, nämlich zum Innenminister der Bundesrepublik, so ein Hardliner. Dieses Bild mit dem Polizistenhelm und dem Schlagstock und so, das kennt man ja.
Ja, ja, ja.
Aber ein extrem rhetorisch und wieder gebrüllt hat und den Richter angeschrien hat. Also das war wirklich die Stammheimbänder, hört euch das mal an, das ist ein tolles Schulbuch, das lohnt sich sehr. Und vor allem ist es keine Nacherzählung, es sind die echten Protagonisten. Und die mal sprechen zu hören und ihren Wahn mal so ein bisschen rauszublubbern,
Ferdinand Schirach hat, glaube ich, gelernt in der Kanzlei von Otto Schily und habe ich in einem Interview gelesen und hat in höchsten Tönen nur über ihn geredet, weil er immer jemand war, angeblich, ich will das jetzt gar nicht beurteilen, der immer für das Gesetz eintreten wollte oder der immer geglaubt hat an unsere Verfassung beziehungsweise der immer das Interessante ist ja, dass er zusammen mit Horst Mahler, glaube ich, angefangen hat, der ja genau in die ganz andere Richtung gegangen ist, der dann einer der größten Neonazis der 90er wurde und leider den Verstand völlig verloren hat. Das ist ja immer dieses Extreme, was einem treibt von einer Seite zur nächsten. Dass ich auch immer
die Frage ist, ob bei Horst Mahler nicht grundsätzlich dem allem zugrunde liegt, dass er den Verstand verloren hat und sich einfach nur ein Gefäß für den verlorenen Verstand gesucht hat.
Also, ob der von vornherein ein Radikaler auch war, der sich einfach dann gar nicht mehr für was anderes entscheiden konnte, außer, sage ich mal, dann von einem extrem linken ein extrem rechtes Feld zu driften, das spricht ja nicht gerade für jemanden, der sehr reflektiert ist, sondern jemand, der einfach das Extreme sucht und niemanden, der für irgendwas kämpft. Naja, interessant.
Olli, lass uns mal aufhören. Ich muss mich tatsächlich jetzt ein kleines bisschen...
Ich muss noch eine Sache loswerden, Jan, ganz kurz. Ich kriege mehrere, auch mir hat gerade eben, habe ich gelesen, eine Hörerin geschrieben, dass sie schlaflose Nächte hat, weil wir vor Wochen mal angeteasert haben, die großen 5 Berufe, wo richtig viel gefickt wird. Und das habe ich von einigen Leuten, habe ich diesen großen Wunsch, dass wir doch bitte mal jetzt die großen 5 machen sollten. Wo, ich war mir nicht ganz sicher, ob wir das schon mal hatten, aber die großen...
Die großen 5 Berufe, wo richtig viel gefickt wird? Ja, kann von mir aus gerne, kein Problem. Können wir gerne machen.
Wir machen das bald mit euch. Jetzt überlegt erstmal, was wir für tolle Ideen wieder in dieser Sendung hatten. Der Buttplug, der auf der Straße liegt, für jedermann zu benutzen, mit einem kleinen
to go.
Tuch. To go. Einmal rüberwischen mit einem kleinen Tuch und dann ist alles wieder gut.
Nee, das ist wie bei diesen Kuprollern. Da ist immer so ein Abwischtuch mit dabei oder so ein Kondom, so ein Sharing-Kondom, was man dann überziehen kann aus hygienischen Gründen. Natürlich, Hygiene wird großgeschrieben beim Buttplug-Sharing. Aber das ist Sharing, Shared Economy. Das ist der Trend. Warum muss sich jeder einen eigenen Buttplug kaufen? Man kann den doch teilen.
Genau, aber das ist dann schlecht für Amorelie. Naja,
ich freue mich, weil das 1. Dezember... Wenn die die App betreiben?
Dann mache ich das Türchen auf für meinen kleinen Single-Sex-Kalender wieder dieses Jahr.
Aha.
Das heißt wieder 24 starke Tage im Dezember mit fremden Gegenständen im Po und keine Langeweile.
Warum immer nur Po? Es gibt ja auch so Überzieh-Dinger, die man gar nicht einführen muss.
Ja, haben wir schon drüber, ja. Aber... Ich muss sagen, wenn ich an Sexspielzeug denke, denke ich an Dildos und an Buttplugs. Was gibt's denn noch da Tolles? Schickt mir mal eure Ideen.
Schickt mir mal eure Sexspielzeuge. Wir probieren das einfach mal aus.
Genau. Oder, schickt uns Fotos von euren Sexspielzeugen. Und damit wir hier nicht so eindimensional, jeder Sexexperte wird merken, dass wir viel zu wenig Ahnung für diese Materie haben, wenn wir über Buttplugs reden.
Also, bitte die Fotos direkt an Frau Schmidt schicken, die leitet die an Olli dann weiter.
Genau, direkt an meine alte Handynummer. Aber wenn ihr Ideen habt, was es gibt, Inspiration für zwei
Eier. Oh, Frau Schmidt kann übrigens nicht, habe ich gehört. Frau Schmidt hat am 21. Urlaub.
Ja.
Die hat jetzt abgesagt gerade. Die kann leider nicht kommen.
Schade. Scheiße. Finde ich schade. Dann hätte ich nämlich auch noch Stefan Mich mal gerne eingeladen. Unseren guten Freund vom Mitteldeutschen Rundfunk, glaube ich. Nee, vom Ostdeutschen Rundfunk, der das Ganze initiiert hat. Aber wenn Frau Schmidt nicht kann, kann Stefan auch nicht kommen. Dann müssen wir das irgendwann anders mal machen. Oder wir machen mal eine Sendung im Wohnzimmer bei Frau Schmidt. Wir fahren zu Frau Schmidt. Wollen wir auch machen.
Ha.
Komm vorbei.
Das werden wir dann mal sehen. Lass uns diese Sendung mal Ulrike Meinhof hatte keinen Bock nennen. Einfach, um die Leute mal neugierig zu machen.
Ulrike hatte keinen Bock.
Ulrike Meinhof hatte keinen Bock. Oder nie hatte Ulrike Meinhof Bock.
Ulrike Meinhof. Ulrike hat keinen Bock. Finde ich einfach irgendwie auch gut.
Ulrike hat keinen Bock. Ist super. Ulrike hat keinen Bock. Guck mal, jetzt können die Leute am Ende wissen, was gemeint ist, aber vorne haben sie absolut keine Ahnung.
Ey, voll der Mind-Twist am Ende, Alter. Jetzt öffnet sich das Ganze, Alter. Das
wie so ein guter Tatort. Erst 5 Minuten vor Anne Will. 5 Minuten vor Anne Will. Da weiß man erst, was Phase ist. Wie so ein guter Tatort.
Richtig, genau, Alter. So ein guter Puzzle ist zusammengefügt jetzt, Alter.
Und apropos guter Tatort. Der Tag, an dem es in Deutschland gelingt, in einer fiktionalen Krimiserie einen Bösewicht zu etablieren, der so gut ist wie Villanelle aus Killing Eve. Der Tag, das wird der Tag sein, an dem ich dem deutschen Tatort oder der deutscher Fiktion nochmal eine Chance gebe. Bis dahin, no way, da seid ihr mich los. Villanelle, Killing Eve, hast du gesehen schon?
Noch nicht gesehen, guck ich mir an.
Villanelle, die absolut beste, ich habe zu viel Bier getrunken, scheiße.
Ja.
Ulrike hat keinen Bock.
Hey, am 21. Dezember sehen wir uns in Fickesack. Wir freuen uns schon auf euch.
Sehr lustig. Tschüss, bis nächste Woche. Das war Fest und Flauschig diese Woche. Ulrike hat keinen Bock. Ich fick gesagt, sehr lustig. So, tschüss, mach's gut. Hat Susanne eigentlich diese Sendung was gesagt? Weil sie kriegt mittlerweile den Spitznamen die stille Susanne. Nicht, dass die Leute glauben, dass es Susanne gar nicht gibt, sondern das ist so eine Partner.
So eine aufblasbare Redakteurin.
So eine
ich drehe immer nur per Fernbedienung auf.
Ja.
Tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.
Diese Episode von Fest und Flauschig wurde präsentiert von Europa.